Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch wieder mit dabei, aber nicht genug. Wir sind zu dritt heute. Es ist ein angekündigter Podcast. Wir hatten nicht nur bei Instagram, auch vorher in anderen Episoden schon darauf hingewiesen, dass mein lieber Senior auch mal hier Gast sein will. Nein, wir wollen, dass er Gast wurde oder wird. Und das ist jetzt tatsächlich wahr geworden. Er ist heute am Start gewesen und hat mit uns eine sehr, sehr schöne Episode aufgenommen, die, da musste ich ihn enttäuschen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber seine Vorurteile entkräften, weil er dachte, so lange kann man sich ja über so ein Thema gar nicht unterhalten und so lange geht so ein Podcast nicht und wie auch immer. Da hat er ein wenig Zweifel gehabt. Sie wurden alle widerlegt, denn wir müssen eine Doppelfolge draus machen, weil es dann doch sehr, sehr lange wurde. Auch dank eurer Mithilfe, weil ihr durftet auch zusätzlich noch ein paar Fragen stellen. Es geht nämlich darum, das Thema ABS generell, also ABS-Entwicklung, Antiblockiersystem am Auto, wer jetzt da wirklich möglicherweise sagt, hä, was sind das für drei Buchstaben? Ja, ABS, darum geht's. Und es geht um die Erprobung von selbigen in den schwedischen Gefilden. Und wir sind gar nicht so weit gekommen. Also wir haben Schweden quasi momentan kurz angekratzt oder ja, die Reise nach Schweden angetreten, aber sind gar nicht weiter darüber hinausgekommen. Das werden wir dann als schönen Cliffhanger für Teil 2 uns aufheben. Aber es ist schon mehr als genug Spannendes dabei, wirklich von der Urentwicklung des ABS über die Funktion und so weiter und so fort. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich persönlich finde. Aber ich bin natürlich auch familiär ein wenig voreingenommen. Somit hoffen wir sehr, dass es bei euch auch so gut ankommt. Und ich kann es nur jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen. Im Podcast werde ich das ein oder andere Mal auch darauf hinweisen. Ein wenig Feedback ist extrem willkommen, weil mein Papa, der freut sich dann auch natürlich, wenn er was Positives hört und natürlich auch eine konstruktive Kritik. Ich habe keine gefunden. Er hat mich gerade auch nochmal gefragt im Anschluss und sagte, gibt es irgendwas, was ich verbessern kann, was nicht so gut war? Mir persönlich ist nichts eingefallen, außer dass wir nicht genug Redezeit hatten. Wenn ihr aber irgendwas habt, was ihr vielleicht für die nächste Folge anders machen würdet oder noch anregen würdet, dürft ihr es natürlich sehr gerne auch sagen. Wie immer wird es einen Instagram-Post dazu geben und da dürft ihr gerne da auch euren Senf dazu abgeben und natürlich auch gerne Lobkritik und so weiter. Ja, das soll es aber auch an der Stelle schon gewesen sein, denn wir haben genug zu bequatschen und ich würde sagen, nach dem Intro geht die Reise durch die ABS-Entwicklung los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder in unserer neuen Detailing-Gebubble-Episode, die wir heute ganz besonders stattfinden lassen, weil wir sind heute nicht, ich würde sagen, allein. Erstmal, gute Marcel. Wir sind
gute Tommy.
Allein. Genau, wir sind aber trotzdem nicht allein.
Stimmt.
Weil wir werden endlich mal wieder einen Dreier-Podcast haben, das bestimmt ein ganz spannendes Unterfangen wird heute.
Ja, auch für mich.
Hoffentlich. Ich bin da ziemlich überzeugt davon. Ich muss dich gleich mal direkt ins kalte Wasser schmeißen, Marcel, weil mit einer gemeinen Frage. Kennst du den Elchtest?
Ich würde jetzt spontan sagen, weil ich weiß, um welches Thema es heute geht. Mich würde es nicht wundern, wenn ich sage, da vorne steht ein Elch und ich muss drum rumfahren. Mit Bremsen und so.
Ist gar nicht so schlecht. Also ich habe tatsächlich die Herleitung mit dem Elch jetzt nur gebracht, weil es in die Richtung geht der Region, wo ein Großteil des Podcasts heute stattfindet. Der Podcast findet trotzdem hier in Wald Ems statt natürlich, aber das Thema des Podcasts wird in eine andere Region verlagert werden. Aber du weißt das ganz konkret nicht, also kennst nicht die
Historie. Ja, ich könnte es mir halt nur so irgendwie vorstellen, aber ganz konkret nein.
Also die Richtung war schon ganz gut. Wer es nicht kennt da draußen, da hat die Firma Mercedes gewisse Aktien drin und die war nicht so positiv, weil es war, soweit ich weiß, eine A-Klasse vor vielen Jahren, die bei einem besagten Elchtest, was dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht genau, ob es nur ums Ausweichmanöver geht, da haben wir aber jemanden sitzen gleich, der uns bestimmt das auch erzählen kann. Aber worum es ganz grob geht, bei diesem Manöver ist die A-Klasse umgekippt.
Oh.
Und das hat natürlich riesen Wellen geschlagen in der Presse und tatsächlich hat dann, jetzt kommen wir schon sehr stark ins Thema rein, hat dann Mercedes in die A-Klasse als eins der ersten Fahrzeuge in dieser, ich sag mal, Kleinwagenserie ein serienmäßiges ESP eingebaut, damit das nicht mehr passiert. Aber da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal dazu. Aber da haben mich schon mal interessiert, ob deine junge Generation noch weiß, warum es Elchtest heißt. Aber das offensichtlich nicht. Nee. Okay, aber ist nicht schlimm, da lernen wir heute. Lernst du auch was dazu heute?
Ich lerne auch jedes Mal was.
Das auf jeden Fall. Was ich jetzt ganz wichtig noch sagen muss, ist, dass wir ein Werbepodcast sind, wie immer. Auch heute werden bestimmt ein paar Marken genannt werden, die zwar unentgeltlich passieren, leider. Auch die Marken, die heute genannt werden könnten, die können uns auch mal gern was abgeben. Aber wahrscheinlich wird das ein Wunsch bleiben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, da wir heute diverse Marken nennen werden, sind wir ein Werbepodcast und dementsprechend Hashtag Werbung, wie es immer so schön heißt, wisst ihr Bescheid.
Vermutlich werden es auch nicht so viele Autopflegemarken werden.
Das ist richtig. Wir werden heute tatsächlich nur ganz am Rand über Autopflege reden. Ihr dürftet auch zu diesem Thema, worum es heute geht, auch ein paar Fragen schicken. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo uns die Reise hinbringt heute, weil das vielleicht schon mal als Einstieg, also ich werde jetzt gleich noch eine kleine Vorstellung geben, aber der besondere Gast heute ist mein lieber Vater, der heute über ein anderes Thema als Autopflege sprechen wird, ist vielleicht auch ganz gut so. Aber das Spannende ist, mein lieber Senior hat so gewisse Podcast-Zweifel immer gehabt und hat immer wieder sich gefragt, wer hört sich denn sowas überhaupt an? Und nur zum Spaß oder nur zur Einordnung, ich habe eine DIN A4-Seite an Stichworten vor mir liegen, die er selbst zu diesem Thema heute vorgelegt hat. Und er hat immer wieder gesagt, naja, so lange geht sowas ja nicht. Und ich habe gesagt, also wenn das unter 2 Stunden läuft, dann gut ab. Ich würde eher fast die Tendenz auslegen.
Also ich bin bis 18 Uhr heute da, ne?
Okay, irgendwann müssen wir alle mal was essen, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich einen Zweiteil daraus machen müssen, weil eure Fragen auch sehr umfangreich waren. Also dementsprechend. Also
Instagram-Fragen haben wir 19 Stück.
Ui, okay. Das nicht zur Autopflege, das ist auch mal spannend.
Also wirklich, da ist kein Thema zur Autopflege. Also. Mhm.
Achso, doch eine Sache, jetzt bringe ich Marcel noch richtig in die Bredouille. Yvonne hat nämlich gerade bei unserem Testen Marcel schon eine Frage gestellt oder ich weiß gar nicht. Weil, Achtung, jetzt gibt es einen großen Spoiler, worum es geht heute. Es geht unter anderem um das Thema ABS, Antiblockiersystem, wo mein Senior gewisse Aktien drin hat. Also nicht echte Aktien, aber ein bisschen eine Expertise. Aber wir haben gerade eben im Vorgeplänkel schon den Marcel gefragt, hast du schon mal eine ABS-Bremsung gemacht?
Nein, tatsächlich nicht.
Das hat sowohl die Yvonne als auch mich erschüttert. Jetzt könnte man zwar sagen, okay, sei froh, dass es noch nicht so war. Meine persönliche Meinung, auch wenn wir gleich für alle, die auch überhaupt nicht wissen, was ein ABS ist, auch da noch drauf eingehen werden, meine persönliche Meinung ist, jeder sollte es mal in seinem Leben zumindest gemacht haben und zu wissen, was da passiert. Weil ich kenne Leute, die eine ABS-Bremsung, mein Vater wird es gleich noch erklären, was es ist, gemacht haben und vollkommen erschrocken waren, was da gerade passiert und dementsprechend auch nicht richtig gebremst haben. Also wenn man gar nicht weiß, was da passiert, bin ich der Meinung, ist das eigentlich ein Fehler. Und auch da werden wir gleich noch drüber reden, es kann auch nichts passieren. Nope. Also du kannst jetzt heute Mittag heimfahren und machst, wenn oben die Straße frei ist, haust du mal voll die Bremse rein und guckst, was passiert. Da passiert deinem Auto nichts und deiner Bremse nichts, aber dann weißt du, worüber wir geredet haben. Das ist vielleicht deine Aufgabe heute, Marcel, in der Mittagspause. Okay, aber bevor wir lange rumschwadronieren hier und mein Papa schon dezent nervös wird hier vor dem Mikrofon, gebe ich mal das Wort weiter und sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dass das endlich geklappt hat und vielleicht erzählst du erstmal so, warum du überhaupt Ahnung von Bremsen hast.
Also zuerst einmal sage ich nicht auf Hessisch Gude oder so, sondern ich sage auf Fränkisch Servus. Okay. Das sagt man bei uns.
Oh, bei uns, okay.
In Franken. Bin aber schon lang davon weg. Bevor wir überhaupt mit dieser Vorstellung beginnen, sollte ich eigentlich mit dem Marcel jetzt vor die Tür gehen und mal eine ABS-Bremsung machen. Weil wie will denn der mitreden, überhaupt ordentliche Fragen stellen können, wenn er sowas überhaupt noch nicht erlebt hat?
Tatsächlich habe ich es aber auch nicht in der Fahrschule erlebt. Ja, also da haben wir, sage ich mal, so ein Bremste, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, halt schon gemacht, so eine Gefahrenbremsung. Mhm. Aber da habe ich, waren wir halt, keine Ahnung, waren 30 km/h. Und dann hat der Fahrlehrer gesagt, so, Bremse volle Kanne reinhauen. Aber ABS ist halt nicht angegangen.
Oh.
Also war ich zu schwach.
Das ist also eigentlich das, was mir eigentlich schon immer am Herzen liegt. Wieso lernt man sowas nicht in der Fahrschule? Mhm. Ja. Insbesondere, dass es ja mittlerweile nicht nur ABS, sondern auch ESP und so weiter Ausbaustufen gibt. Ich bin ja eigentlich schon mitten in der Materie, ohne mich überhaupt vorgestellt zu haben. Das kann ich gerade sagen, ja. Darum machen wir das jetzt erstmal. Also ich war viele Jahrzehnte, um genauer zu sagen mehr als 30 Jahre in der Fahrzeugentwicklung eines großen hessischen Automobilunternehmens.
Wie viele gibt es da noch?
Da gibt es nicht mehr allzu viele. Mittlerweile leider sogar unter dem gleichen Namen natürlich, Opel, das kann man hier ja ruhig sagen. Ja, klar. Aber es gibt andere Eigentümer, die ich alle miterlebt habe, von der Selbstständigkeit der Firma Opel bis hin zu GM und jetzt, wie heißt es dann eigentlich?
Peugeot,
danke schön. Also PSA. Jetzt, PSA und jetzt heißt es ja Stellantis.
Ach so.
Also schon viele Namen habe ich da miterlebt, aber für mich ist Opel eben immer noch Opel und eine Herzensangelegenheit. Und ich habe da nach dem Studium angefangen und bin sofort ins kalte Wasser geschmissen worden, weil man hat zu der Zeit, als ich angefangen habe, das war in den Jahren 1971, da hat man gerade angefangen, über ABS zu reden. Und da hat man jemanden gesucht, der noch völlig unvorbelastet in diese Materie einsteigen sollte und hat gesagt, du beschäftigst dich jetzt mal mit ABS. So, natürlich habe ich mich in dem Zeitraum zuerst mal eingearbeitet über Bremsen und so weiter und so weiter. Und dabei bin ich eigentlich dann auch geblieben und kann fast schon sagen, dass zumindest bei der Firma Opel ich auch der Vater des ABS war. Das klingt sehr hochtrabend, aber es war tatsächlich so, dass vorher bei Opel sich nicht nur bei Opel, auch bei vielen anderen Automobilfirmen in Deutschland sich um ABS eigentlich keiner gekümmert hat.
Warum?
Man hat gefragt, brauchen wir das da eigentlich? Wie man von Marcel ja schon wieder gehört hat vorhin. Der hat noch nie eine ABS-Bremsung, eine richtige gemacht.
Aber und viele, wenn ich sie machen müsste, wäre ich wahrscheinlich froh, es zu haben.
Viele fragen sich natürlich auch heute noch, brauche ich das überhaupt? Weil der allergrößte Teil der Autonutzer, der Fahrer, in ihrem ganzen Leben nie ein ABS gebraucht haben. Da kann ich die Gegenfrage stellen, hast du eigentlich dein Sicherheitsgurt schon mal gebraucht oder dein Airbag? Ja. Für alle diese Sicherheitsmaßnahmen im Auto gilt natürlich genau das Gleiche. Die sind für den Notfall da und wir können eigentlich alle nur hoffen, dass der Notfall nie eintritt. Aber wenn er eben eintritt, dann rettet er Leben. Und so war es letztendlich auch mit ABS. In den Anfängen waren große Zweifel da. Dann hat man, da die Nachfrage auch sehr gering war, aufgrund der hohen Kosten, man kann sich das nicht vorstellen, das waren ja noch D-Mark-Zeiten in den 70er Jahren, als es dann angefangen hat, mit ABS-Einbau in den Pkw zuerst. Das hatte um die 4.000 D-Mark Aufpreis gekostet. Da haben, ja, da haben die Leute nämlich gesagt, da kaufe ich mir lieber eine Klimaanlage oder ein Schiebedach.
Ja, klar.
Das kann ich jeden Tag nutzen, das ABS brauche ich doch nicht. Ich weiß doch, wie man bremst.
Ach krass, das wusste ich gar nicht, das ABS aufpreispflichtig sogar.
Ja, ja, am Anfang war das aufpreispflichtig, weil einfach die Nachfrage zu gering war und es serienmäßig in Autos einzubauen, hätte natürlich logischerweise den Grundpreis des Autos um mehrere tausend D-Mark damals in die Höhe getrieben. Die wollte niemand ausgeben. Umgekehrt war man später dann froh, ich bin eigentlich schon viel zu weit in meiner Agenda, umgekehrt war man später froh, dass der Gesetzgeber es sogar vorgeschrieben hat, das ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte her,
echt? Ach,
das weil ist man schon. Dann auf Stückzahlen gekommen ist und dadurch erst ist ABS dann immer billiger oder günstiger und günstiger geworden. Und heute ist es ja, ich glaube, es gibt überhaupt kein Auto mehr, das serienmäßig kein ABS hat. Es darf es gesetzlich gar nicht haben. Möglicherweise in exotischen Ländern, weiß ich jetzt nicht.
Aber die Analogie ist ja schon so, das kennt man auch heute noch, dass oftmals auch im Premium-Bereich sowas Serie wird, weil die Leute halt auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Da hast du jetzt, was ich sage jetzt mal, ein 7er BMW. Da gab es dann irgendwann, was weiß ich, am Anfang kam dann Abstandswarner und so. Das war alles so eine Oberklasse-Geschichte, auch Sicherheitsfaktoren. Und die gingen dann immer weiter in die niedrigen Klassen, bis du heute einen Kleinwagen kriegst, der das auch hat. Also so einen Werdegang gab es wahrscheinlich damals auch, dass das in der Oberklasse eingebaut wurde.
Wo exakt. Man sagt,
okay.
Das ist genau so. Es wurde in der Oberklasse eingebaut. Die ersten waren dann wieder die Stuttgarter aus Untertürkheim mit dem Stern. Die hatten allerdings auch, da komme ich aber später bestimmt noch drauf, anfangs Schwierigkeiten, das überhaupt einzubauen, weil es doch ein hochkomplexes System ist.
Jetzt mal, bevor wir jetzt noch weiterreden, weil es kann ja sein, dass wirklich jemand draußen sagt, AB ist, AB was? Du hast es ja schon auf deinem Stichwortzettel drauf. Kannst du vielleicht erst noch mal kurz erklären, worüber wir überhaupt reden, dass wirklich jeder es verstanden hat? Also ich weiß es natürlich, aber
ja, heute heißt es ABS oder sehr, sehr lange schon und es wurde dann mit der Serieneinführung auch ABS getauft. Aber anfänglich war man nicht sicher, wie bezeichnen wir das überhaupt, denn es ist eigentlich ein Blockierverhinderer.
Also die heutige Übersetzung ist Antiblockiersystem.
Zunächst hieß es Blockierverhinderer, dann hat man gesagt, wir taufen es ABV, Antiblockierverhinderer. Verhindere, was aber ja auch wieder Quatsch ist, weil Anti-Verhindere. und dann kam noch dazu, dass man in der Oberklasse diese Fahrzeuge oft auch nach in Länder exportiert hat, wo die englische Sprache üblich ist. Mhm. Und deswegen hatte man dann nach Begriffen gesucht, nach drei Buchstaben, die man auch in Englisch ausdrücken kann. Und deshalb war das Anti-Blockier-System dann ein Anti-Lock-Brake-System. Und deswegen konnte man ABS eben auch Englisch darstellen.
Das ist ja clever.
Genau so war es. Da gab es sogar in den Anfängen einen Patentstreit, weil nämlich die Firma Daimler-Benz sich die Begriffe ABS hat schützen lassen. Und deshalb haben andere Firmen, die nachgezogen sind, erstmal ABV es bezeichnet. Mhm. Aber nachdem sich das dann doch sehr weit verbreitet hat, hat die Firma Daimler-Benz davon wieder Abstand genommen und hat darauf verzichtet, dieses Patent dann einfach oder diesen Namensschutz, muss man sagen, hochzuhalten. Und deswegen ist ABS also heute absolut gebräuchlich, Anti-Blockiersystem.
Mhm. Und jetzt nur mal für mich zum Verständnis, weil da sind nämlich auch ein paar Kundenfragen in die Richtung gegangen. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen kreuz und quer, aber du hast auf deinem Zettel auch unter anderem die Firma Bosch ja erwähnt,
ja.
Weil es kam nämlich unter anderem die Frage, ob es Kooperationen mit Bosch und anderen OEMs gegeben hat oder ob jeder seine eigene Suppe gekocht hat. Das hat der Marcel Bartel zum Beispiel gefragt und CL Autoaufbereitung in eine ähnliche Frage. Gab es Zusammenarbeit mit anderen Firmen wie zum Beispiel Bosch oder ähnlichen? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit vorgegriffen ist.
Ja.
Da kann man es auch gerne noch nach hinten schieben, ist kein Problem, aber ich dachte gerade vielleicht.
Da komme ich eigentlich ganz genau da drauf. Dass die Firma Bosch ja erst viel später dazu gekommen ist. Das war eigentlich eine ganz andere Firma. Ah. Aber das würde ich ein bisschen nach hinten stellen.
Okay, alles klar.
Ich weiß mittlerweile aufgrund des Vorspanns von Thomas, dass die 2 Stunden garantiert nicht leicht reichen werden.
Einzig des Erstes.
Wir haben jetzt ja schon viel Zeit damit verbracht, überhaupt über die Grundbegriffe zu reden.
So
ist ja vielleicht auch gut. Aber meine Zweifel, die ich ja immer hatte, das haben wir ja doch in einer Viertelstunde erledigt, die sind mittlerweile zerstreut worden. Es wird sicher etwas länger dauern und ich hoffe, wir langweilen euch nicht damit. Deshalb
ganz wichtig immer, Leute, gebt uns mal ein Feedback, damit mein lieber Senior nachher überzeugt ist, dass ihr das euch auch anhört. Ich weiß es ja, wir haben ja die Statistiken, auch wenn man immer sagt, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich glaube, das Feedback ist vielleicht ganz schön, also an der Stelle schon mal, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, hey, ich habe mir das gerne angehört, dann gebt uns gerne mal ein Feedback dazu, das leite ich dann auch gerne weiter, damit hier mein zweifelnder Papa am Ende sagt, okay, ausnahmsweise hat er mal nicht recht gehabt.
Hey, ich hatte ja noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du bist da nach dem Studium zu Opel. Ist Opel auf dich zugekommen oder hast du dich bei Opel beworben?
Oh, das geht ja richtig ins Eingemachte.
Einfach nur ganz kurz.
Es ist so, ich habe ja zu der Zeit, also ich habe in Karlsruhe studiert, an der Technischen Universität Karlsruhe und bin dort als Diplom-Ingenieur abgegangen für Maschinenbau und habe mich dann bei vielen deutschen Firmen beworben als angehender Ingenieur. Meine Präferenzen, da ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch während des Studiums schon Motorsport betrieben habe.
Da gibt es dann hoffentlich noch einen zweiten Podcast.
Oh, dazu. Ja. den wird es vielleicht geben.
Ja.
Da könnte ich natürlich auch einiges erzählen. Waren natürlich, wenn man schon mal Motorsport macht, dann denkt man an BMW beispielsweise. Also kurz und gut, ich mache das jetzt wirklich kurz. Ich habe mich bei allen Firmen mit Ausnahme eines ganz norddeutschen mit VW, kann so, man ja auch deutlich sagen, da wollte ich eigentlich wirklich nicht hin. Aber ansonsten alles, was unterhalb von Wolfsburg lag an Automobilfirmen, da habe ich mich beworben. Und damals war es nicht, weil ich vielleicht so ein gutes Zeugnis gehabt hätte. Ich könnte, hätte überall anfangen können. Aber es gab irgendwo überall einen kleinen Wermutstropfen, sei es mal das Gehalt oder bei BMW, das vergesse ich nie, wie sie gesagt haben, weil ich gesagt habe, das Gehalt ist aber ein bisschen mager. Dafür sind sie in München.
Also, war die Antwort, okay, oder
was? Das war die Antwort. Ah. Als ob ich mir dafür hätte was kaufen können.
Heute nur eher weniger.
So, und dann war eben auch die Firma Opel. Ich war, wie gesagt, die habe mich überall vorgestellt. Und bei Opel bin ich direkt in die Entwicklungsgruppe gekommen. Ich habe mich dort in der Abteilung vorgestellt. Das war damals der Abteilungsleiter, der Herbert Oberhaus. Da lagen auf fast allen Schreibtischen Sturzhelme rum und dann war mir klar, da muss ich hin. Okay. Cool. Dann kam noch dazu, dass sie vielleicht gehaltsmäßig so im mittleren Bereich lagen, aber sie haben mir da damals schon in Aussicht gestellt, wenn ich die Probezeit erfolgreich hinter mich gebracht habe, Anspruch oder mich um eine Werkswohnung in Rüsselsheim bewerben konnte. Und das waren also alles Dinge, die den Ausschlag gaben. Im Hinterkopf hatte ich natürlich immer, naja, wenn du das mal hinter dir hast, weil Opel-Hosenträger-Image und solche Dinge, da wollte ich dann vielleicht doch lieber nach München, aber fängst eben erst mal hier an. Aber es war dann wirklich für mich der Traumjob wegen dieser ABS-Entwicklung. Hauptsächlich, okay, das war wirklich was Neues. Das gab es nirgendwo bei den anderen Firmen schon, sich damit beschäftigt haben. Und was Neues ist halt für einen Ingenieur eben immer was Neues. Da will man hin. Mhm. Und da bin ich dann letztendlich auch geblieben. Und am Schluss dann habe ich die Abteilung Bremsen und alle anderen elektronischen Helferlein, die es dann mittlerweile gibt, geleitet mit einigen Ingenieuren und einem großen Werkstattbereich. Und eben auch mit den Versuchsfahrten gen Norden, und wobei wir jetzt dann doch wieder bei unserem Thema angelangt sind.
Ja, genau, richtig.
Ich muss da noch einmal einhaken, weil mein Sohn ja vorhin den Elchtest erwähnt hat.
Ja.
Es war eigentlich fast alles richtig, was er da gesagt hat. Es stimmt, dass in Schweden Journalisten, die hatten einen standardisierten Test. Das war so ein Ausweichtest.
Der hieß auch nicht Elchtest. Der kam erst danach durch den.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das war ein Ausweichtest wie so ein Spurwechsel. Wie wenn halt man fährt und plötzlich steht von mir aus auch ein Elch im Weg. Und dann weicht man diesem Elch aus. Also das heißt einmal eine links, dann ein Stückchen geradeaus, wieder rechts einbogen und dann ist man wieder jetzt auf der alten Spur. Und dieser Test, der war in Schweden standardisiert mit den Abmaßen, mit Pylonen, also alles, wie da steht. Da stand natürlich dann kein echter Elch, sondern irgendwas anderes und ein Kunststoffklotz. So, und tatsächlich war es so, dass diesen Test in Schweden jedes Fahrzeug bewerkstelligen musste, also absolvieren musste, und zwar positiv.
Für eine Zulassung im Straßenverkehr, oder?
Ja, das haben alle Journalisten so gemacht.
Ach so.
Es war jetzt nicht direkt eine Zulassung. Mhm. Das konnte niemand verbieten, letztendlich so ein Auto, weil irgendwann bringt man ein Auto immer zum
Aber Ausgang. Es gehört zum guten Ton, dass man diesen Test besteht.
So. Und die A-Klasse, das war ja damals letzten Endes schon so mit hohem Schwerpunkt behaftetes Fahrzeug, die fiel da tatsächlich um. So, nachdem das jetzt in Schweden passiert ist, war es naheliegend, diesen Test Elchtest zu nennen, aber so hieß er eigentlich gar nicht. Ein Elchtest in Schweden war was anderes, jetzt muss ich schon wieder abschweifen, aber mir fällt es halt einfach ein. In Schweden gibt es zweifellos Elche. Ein Elch ist ein, könnte sich jeder vorstellen, ein Tier mit langen Beinen, wegen des hohen Schnees im Winter, haben sich die so durchgesetzt, diese Spezies von Tieren. Sie sind schwer, die wiegen viele hunderte Kilo. So, Und da gibt es oder gab es tatsächlich einen Elchtest, der war aber komplett anders. Und zwar fuhr man mit einem Pkw unter einen künstlichen Elch, der also letzten Endes hohe Beine hatte und hohes Gewicht hatte. Und dann durfte die A-Säule, das sind also die beiden vorne an der Windschutzscheibe links und rechts, für die, die es nicht wissen, dann musste die Fahrgastzelle intakt bleiben, obwohl da 300, 400, 500, 600 Kilo Elch in Anführungszeichen drauf lastete. Sind, Und so war eigentlich damals das der Elchtest. Aber es war natürlich naheliegend, jetzt fällt die A-Klasse um, dann ist es eben der Elchtest gewesen. Da kann ich noch was dazu sagen. Natürlich haben dann sämtliche Automobilfirmen, auch wir bei Opel in Rüsselsheim, sofort diesen Test nachgestellt. Fällt denn eigentlich unser Auto auch um? Weil es war eine ganz spezielle Gasse mit bestimmten Abständen. Und siehe da, es fiel auch ein anderes Auto um.
Darfst du sagen, welches?
Und zwar nicht nur von Opel. Und dann, das war eine langwierige Angelegenheit, dann haben wir diese Gasse modifiziert, die Abstände, und haben es tatsächlich geschafft, nicht nur wir, muss ich sagen, alle anderen auch, dass selbst eine S-Klasse umfällt. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee. Man kann sich nicht vorstellen, weil üblicherweise, wenn man solche Extremtests macht, ein Auto wegrutscht. Man fährt gegen ein Hindernis, Bordstein oder sowas, dann fallen alle Autos um. Ja. Aber auf ebener Fahrbahn, normale Asphaltstraße, da konnte man früher Manöver machen ohne Ende. Entweder ist man ins Schleudern gekommen, das Auto rutschte seitlich weg, aber umgefallen ist eigentlich kein Auto. Und das Teuflische daran war tatsächlich diese Frequenz, also das schnelle Einlenken links, geradeaus, rechts. Und wenn man das in einer ganz bestimmten Reihenfolge gemacht hat, mit variierenden oder wechselnden Abständen, dann brachte man nahezu jedes Auto zum Umfallen. Das war für uns, für alle Fahrwerksingenieure, völlig überraschend. Und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Warum ist das so? Und es liegt tatsächlich an dieser Frequenz, an dem Aufschaukeln, dass man im falschen Moment wieder entgegenlenkt und dann fielen Autos um. Jetzt haben wir natürlich Tests ohne Ende gemacht. Man wollte natürlich nicht so viele Autos zerstören. Dann hat man Stützräder an den Autos angebracht, sodass das Auto halt dann nicht komplett umgefallen ist. Das war also die Story Elchtest. Also
wird sowas bis heute noch gemacht?
Das wird bestimmt bis heute noch gemacht. Nein. Also ich bin jetzt schon längere Zeit aus dem Betrieb heraus aus diesem Job. Aber ich bin sicher, dass das bei jedem neuen Modell nochmal gemacht wird. Ja. Da kommt jetzt natürlich, ja, du hast es ja schon erwähnt, Thomas, dazu, dass man damals die A-Klasse war jetzt nur mal das erste und das Auto war ja schon auf dem Markt. Mhm. Was macht man denn jetzt? Man kann ja so ein Auto nicht umkonstruieren, Schwerpunkt verändern, Radstand verändern.
Und vom Markt geht auch nicht.
Das ist ja völlig absurd. Und das war eigentlich letzten Endes die Initialzündung für die Einführung des serienmäßigen ESP. ESP, Schleuderverhinderer, wie immer auch man ihn bezeichnet, macht ja eigentlich nichts anderes, als die Geschwindigkeit herunterzusetzen bei solchen Extremmanövern. Und so war es dann auch. Man hat da eingelenkt und wenn dann die zweite Lenkbewegung war, wo das Auto dann letzten Endes umgefallen ist, oder die dritte ist es dann, wenn er wieder auf die alte Fahrbahn zurückkommt, da hat das ESP so drastisch eingegriffen, dass die Geschwindigkeit
reduziert wurde.
Gab
es keinen Kippen mehr.
Und dann gab es keinen Umfall mehr.
Siehst du mal, jetzt weißt du Bescheid, Elchtest?
Jetzt weiß ich Bescheid.
Ich habe jetzt schon einen Titel für einen Podcast. Ich glaube, wir nennen ihn, ich glaube, mich knutscht ein Elch.
Ja.
Das glaube ich, das habe ich jetzt schon genau im Kopf.
Hast du dir schon aufgeschrieben?
Ja, nee, das speichere ich mir. Manche Sachen kann ich mir behalten. Das ist, also jetzt aber, ich finde, das ist ja das, was ich mir schon gedacht habe, dass man wirklich so ein paar Nebenkriegsschauplätze eröffnet, die aber auch spannend sind natürlich. Aber jetzt trotzdem, du bist noch nicht fertig gewesen. Du warst ja noch beim ABV bzw. ABS-System, Anti-Blockiersystem. trotzdem nochmal, um das noch abzuschließen, dass wirklich jeder da draußen, der es auch wie der Marcel noch nicht benutzt hat, und da gibt es mutmaßlich sehr viele, dass er wirklich versteht, was passiert da und wie merke ich das, dass es überhaupt zu einer ABS-Bremsung gekommen ist. Also, das ist vielleicht auch mal ganz
spannend. Das weiß ich ja.
Ach, das weißt du. Woher weißt du denn das?
Ich bin ein gelernter KFZ-Mechatroniker. Da hat man das ABS-System mal so ganz grob durchgenommen und gesagt, was passiert.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob das
gemacht.
Das ist jetzt die Frage, ob das dann für den KFZ-Mechatroniker spricht, wenn man weiß, was es ist, aber nicht getestet hat.
Das muss man unseren Lehrern sagen, dass die das ja vielleicht auch mal mit uns machen könnten.
Das stimmt eigentlich.
Aber,
gut, zurück zum
Fachlichen. Also ich denke, so leichte ABS-Bremsungen, nicht unbedingt Notbremsungen, hat vielleicht doch der eine oder andere schon mal in seinem Fahrzeug gemacht und hat das Kribbeln im Bremspedal gespürt. Mhm. Dieses Rattern, früher war es ziemlich drastisch noch. Das war auch ein Punkt, dass man oft gesagt hat, können wir das überhaupt in die Serie bringen, die Kunden erschrecken. Ja. Und es ist tatsächlich in den Anfängen auch passiert. Wir haben Reklamationen bekommen von Kunden, die sagen, wenn ich eine Bremsung mache, zum Beispiel auf glitschiger Straße, dann rattert mein Bremspedal. Und das war natürlich normal, das war natürlich eine ABS-Bremsung. Aber wenn man den Kunden das nicht vorher sagt oder das mal in der Fahrschule mal lernt, dann denkt er, an meinem Auto ist was falsch. Mhm. Da erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob ich da abschweifen kann, aber natürlich war ich aufgrund meiner Tätigkeit in dieser Entwicklungsgruppe auch für so Kundenreklamationen zuständig. Da hat mal einer aus dem Bayerischen Wald mit einem, damals war es ein Senator mit ABS schon, reklamiert, an seiner Bremse wäre was nicht in Ordnung. hat es geschildert und es kam dann in so einer großen Firma, wie Opel nun mal auch ist, auf Umwegen oder auf den üblichen Wegen kommt es dann zu mir in die Bremsengruppe. Da hat jemand Probleme, an dem Auto stimmt was nicht, der Händler kann es ihm auch nicht erklären. Naja, ich musste mich gerne natürlich ins Auto setzen, in den Bayerischen Wald fahren, zu dem Kunden. Habe das Auto erstmal so inspiziert, es war alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt zeige ich Ihnen mal eine ABS-Bremsung. Also wir sind auf eine einsame Landstraße. Und dann habe ich gesagt, jetzt schnallen wir uns schön fest. Und Sie halten sich fest, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ABS funktioniert. Und habe dann in Klammer einen ABS-Test, einen Elchtest gefahren.
Also auch das noch.
Also Ausweichmanöver. Ich habe gesagt, so, jetzt kommt das Hirsch-Ausweichmanöver im Bayerischen Wald. Der war nachher völlig blass, was man mit so einem Auto anfangen konnte, dass ich da einen Spurwechsel auf einer einsamen Straße, links und rechts Bäume, gefahren hat. Der war restlos geheilt, auch dass sein Auto irgendeinen Defekt hätte, sondern der hat gesagt, das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, was man damit machen kann.
Weil das ist jetzt ja genau das Ding, wo ich mich auch sehr gut dran erinnern kann. Ich habe ja ein Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring gemacht, bei Automotor und Sport Fahrsicherheitszentrum. Und da gibt es auch einen wunderschönen Test. Die haben nämlich, also das ist nicht nur, um die Bremsung zu demonstrieren, die haben eine Schleuderplatte da. Ich glaube, ADAC hat auch mittlerweile Zentren, wo es das gibt. Mhm. Und da fährt man, wer es nicht kennt, auch das kann ich jedem nur empfehlen. Das hat mir tatsächlich einmal wirklich buchstäblich den Arsch gerettet bei einer Bremsung auf der Landstraße, dass ich wusste, was da passiert und auch, wie ich ein Auto abfangen kann. Das ist ja das andere Thema noch dazu. Mhm. Und da fährt man diese Schleuderplatte. Das ist ja dann so eine glatte Fahrbahnfläche, Reibwert von festgefahrenem Schnee war die Definition. Mhm. Und dann kriegst du einen nicht vorhersehbaren Schlag auf die Hinterachse beim Drüberfahren. Mhm. Das heißt, der Instruktor stellt schon die Schwierigkeit ein, das geht schon, weil ich glaube, irgendwo gab es mal einen Test, da sogar der Schumi damals gescheitert, um das Auto abzufangen oder so. Aber da ist schon ganz weit oben. Jedenfalls kriegst du einen Knall auf die Hinterachse und du weißt nicht, ob der von links oder rechts kommt. Das heißt, du fährst drüber und dann musst du ins Schleudern kommen und danach fängst du natürlich an zu rutschen. Die erste Stufe war, fange dein Auto ab. Das ist das, was ich auch jedem empfehlen kann, weil das ist Gold wert zu wissen, wie man gegenlenkt und so weiter. Also nur Thema Übersteuern, Untersteuern und sowas. Aber um nur aufs Bremsen zurückzukommen, und das ist, denke ich, vergleichbar mit diesem Manöver. Also du machst diese erste Runde und irgendwann sagst du, boah, geil, ich kann mein Auto abfangen. Ja, am Arsch. Ja, was passiert dann? Der Instruktor sagt so, jetzt kommt Level 2 und jetzt werden danach Wasserfontänen hochgefahren, die dann ein Hindernis auf der Straße simulieren sollen. Und dann musst du erst das Auto fangen und musst dann natürlich dafür sorgen, dass du nicht in das Auto reinkrachst, was da virtuell vor dir steht. Und das ging dann mit volles Rohr in die Bremse und dann genau das Thema mit dem Elch oder was auch immer auf der Straße steht. Du haust in die Bremse rein und kannst, und das ist ja das Besondere beim ABS, das mache ich vielleicht deinen Job gerade, kannst gleich gerne korrigieren, ob ich Scheiß erzähle. Das ist ja das Geile am ABS, du kannst voll auf der Bremse draufbleiben und fährst trotzdem am Hindernis vorbei. Ja. Das heißt, wenn du kein ABS hast, dann steht da deine Bremse, das sind ja die schönen Spuren, die man auf der Straße sieht, mhm. Das siehst du dann, wer keins hatte, wo es kerzengerade irgendwie in den Graben ging, eine Spur. So, du latschst auf die Bremse, dann ging die Wasserfontäne hoch und du lenkst dann im besten Fall easy um die Wasserfontäne rum und bist halt nirgendwo eingeschlagen. Und
warum hast du mich eigentlich eingeladen? Du erzählst ja alles, was ich auch mal erzählen wollte.
Okay, ich wollte auch mal was sagen.
Nee, aber im Prinzip ist es genau richtig. Und das stört, es gibt in manchen Tageszeitungen auch immer so eine Rubrik Ratgeber. Da liest man in den Winterzeiten hauptsächlich, aber auch sonst ab und zu von sogenannten Experten, wenn Ihnen ein Wild über den Weg läuft, treten Sie voll auf die Bremse und halten Sie das Lenkrad gerade fest. Mhm. Da frage ich mich dann immer, was habe ich eigentlich 30 Jahre lang in einer Entwicklungsabteilung gemacht, wo man lernt oder wo man ein System entwickelt hat, wo man trotz Notbremsung um ein Hindernis herumfahren kann, was ja erwiesenermaßen Unfälle verhindert. Mhm. Das sind die Experten, die... Ich will jetzt auch niemandem sagen, in Zukunft mach Schleuderbewegungen und teste dein Auto aus, weil irgendwann endet es vielleicht doch im Graben. Aber es, in Notfällen sollte man trotzdem versuchen, wenigstens durch leichte Lenkbewegungen den Hasen oder den Fuchs zu retten. Es wäre immer
und
dein noch,
Auto vor allem.
Das und das Auto, wäre immer noch günstiger oder billiger wie vielleicht eine zerstörte Front.
Ja. Also du hast es auf deinem Stichwortzettel auch drauf, weil schlussendlich kann man ja auch, wenn du kein ABS hättest, könnte man es ja simulieren. Das ist ja dann die Stotterbremse, wenn man das so nennen könnte. Also weil das, was ich ja eben erzählt habe, ne, wenn ihr kein ABS hättet und latscht drauf, dann blockiert alles. Darum heißt es ja auch Anti-Blockiersystem. Ja. So, das heißt, du rutschst kerzengerade immer weiter, bis du eingeschlagen bist oder halt im Graben gelandet bist.
Richtig. Das sind genau die Spuren, die man zu den Zeiten, als noch die Fahrzeuge kein ABS hatten oder wenige, die jeder kennt, schwarze Striche, die geradeaus fuhren, weil ein blockiertes Rad eben nicht mehr lenkbar ist. Das heißt, das Auto rutscht erstmal im Prinzip geradeaus und kracht dann entweder in den Straßengraben, weil es in der Kurve ist, oder der Baum ist im Weg, oder auch im ungünstigen Fall der Gegenverkehr, weil das Fahrzeug eben nicht mehr lenkbar ist. Da sind wir jetzt dann schon wieder fast bei dem Prinzip, warum eigentlich ABS.
Mhm. Also das heißt aber, wenn ich jetzt keine ABS hätte, dann wäre genau das, was ja simuliert wird durch das ABS, du gehst auf die Bremse runter, auf die Bremse runter. Du kannst es natürlich nicht so schnell machen wie das System.
Das ist ja auch das, was früher oft in den Zeiten, als es noch kein ABS gab, serienmäßig Experten versucht haben klarzumachen, eine sogenannte Stotterbremsung zu machen. Genau. Mhm. Letzten Endes ist ABS nichts anderes als eine Stotterbremsung. Das heißt, das Rad wird in Richtung blockieren, abgebremst, dann wird die Bremse wieder losgelassen und so weiter. Es wiederholt sich natürlich in Bruchteilen von Sekunden. Das schafft man mit dem Fuß nicht. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kann es trotzdem sinnvoll sein, sowas zu machen, wenn man es beherrscht. Das heißt, im ersten Moment der Bremsbetätigung rutscht das Auto natürlich mit blockierten Rädern geradeaus.
Wenn du kein ABS hast.
Wenn man kein ABS hat. Dann löst man ganz kurz die Bremse und kann dabei wieder lenken. Kann das als Auto also wieder, weil die Räder ja rollen, kann man sie wieder um ein bisschen um ein Hindernis herumfahren lassen und bremst dann wieder. Aber das muss man schon beherrschen, ist aber letzten Endes, nur noch
für die Oldies.
Graue Theorie, weil halt heute jedes Auto ABS hat. Ja, da sind wir eigentlich schon wieder mittendrin.
Habe ich den halbwegs gut erklärt?
Nee, das war...
Habe ich den Job gemacht?
Es ist absolut richtig. Diese sogenannte Stotterbremse, die war damals genau in jeder Munde, aha, das ist jetzt die elektronische Stotterbremse. Über Lenkbarkeit haben wir ja gerade schon gesprochen. Das heißt also, ABS soll in erster Linie mal die Lenkbarkeit sicherstellen. Dass es heute unter den meisten Straßenbedingungen auch zu kürzeren Bremswegen noch führt, das ist noch ein weiterer Effekt. Aber anfänglich ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass man Hindernisse umfahren kann, obwohl ich eine Notbremsung mache.
Wenn du was anderes hast, kannst du gleich natürlich noch weiter erzählen, aber nur, damit wir das vielleicht mit reinbringen, ist denn das Auto-ABS, ich muss jetzt ja hier mal ein Stichwort aufgreifen, ist das Auto-ABS auch das Ur-ABS gewesen? Also, weißt du, wie ich meine?
Also, ja, weiß ich. Also das wären ja die Anfänge, wie hat es überhaupt angefangen? Und tatsächlich hat es nicht im Auto angefangen, sondern in Flugzeugen. Also das heißt, das war in den 1960er Jahren. Stimmt, das muss werden. Kann sich jemand noch daran erinnern? In den 1960er Jahren, hatte man die Idee, wie kann ich an Flugzeugen es verhindern, dass bei der Landung die Räder blockieren. Auch da ging es weniger darum, dass er die Landebahn ausnutzt wegen kurzer Bremswege, sondern ein blockiertes Fahrwerksrad kann auch dazu führen, dass ein Flugzeug bei der Landung dann ins Schleudern kommt wie ein Auto, zumal wenn es ungleichmäßig blockiert. Und deswegen hat man zuallererst tatsächlich in Flugzeugen ein ABS damals entwickelt. Das war auch gab es auch in Serie.
Ach ja.
Also Serie, es gab Flugzeuge, die hatten sowas. Mhm. Wie das heute noch ist, da muss ich passen, das weiß ich nicht. Und in der Eisenbahn.
Echt?
Da werdet ihr lachen. Ja, da rollt ja Eisen auf Eisen. Und wenn so ein Zug auch eine Notbremsung durchführt, das geht ja bei den Zügen damaligen zumindest ja mit Dampfdruckbremsen oder Luftdruckbremsen und so weiter. Da blockiert natürlich relativ schnell so ein Eisenrad. Der Schiene tut das nicht weh, aber das Eisenrad rutscht natürlich viele Meter auf dieser Eisenschiene entlang und es gibt einen Bremsplatten.
Auf Eisen?
Auf Eisen,
ja, natürlich.
Macht ja irgendwie auch Sinn. Ja. Eisen verschleißt eben. Und das ich kann mich noch an Eisenbahnfahrten erinnern, ich habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da ist man ab und zu mit der Eisenbahn gefahren und hat so tak, 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 so richtig rhythmisch hat man da Eisenschläge gehört. Das waren dann so Räder, die mal durch Notbremsungen bei der Eisenbahn eine
Unwucht bekommen.
Und eine leichten Platten. Das sind ja nur Zehntel von Millimetern. Das hat man gehört. Also deine Krass. Frage nochmal. Mhm. Es war tatsächlich so, dass man zuerst in Flugzeugen und Eisenbahnen versucht hat, ein Antiblockiersystem einzuführen. Krass. Wie weit das heute bei einem ICE der Fall ist, das kann ich leider nicht sagen. Aber es waren die Anfänge für ein ABS.
Habt ihr euch daran dann orientiert? Damals bei der Entwicklung?
Das war die Initialzündung letztendlich, dass man dann, und jetzt steigen wir dann, glaube ich, richtig ein, dass es dann schlaue Leute gab, die haben gesagt, das brauchen wir auch in Straßenfahrzeugen. Da müssen wir ABV, das hieß damals noch nicht ABS, da müssen wir einen Blockierverhinderer entwickeln. So, was braucht man dazu denn eigentlich? Wenn man sich so ein Auto und eine Bremse vorstellt, die meisten von euch wissen das ja sicher, die haben ein Bremspedal und treten da drauf und dann heutige Autos haben ja auch eine hydraulische Bremsanlage. Ich kenne noch einen VW Standard aus den 60er Jahren, der hat eine Seilzugbremse gehabt.
Echt?
Ja, da waren alle vier Räder an Seilzügen gebremst, so wie heute noch manche Handbremsen funktionieren. Das war aber nur der VW Standard, grauer, mausgrau Käfer, so, aber so ein Fahrzeug hatten zum Beispiel meine Eltern. Wie diese Bremsen funktionierten, das kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen. Und an solchen Autos wäre ich
gerne schon mal.
Was
mal? Fahren würde ich damit schon gerne mal, um einfach mal zu wissen, wie es so früher war. Ja, da hast du ja wirklich deine Muskelkraft.
Da gab es auch keinen Bremskraftverstärker, sondern das war, es war letzten Endes wie heute Handbremsen funktionieren, ja, nur alles mal vier. Okay. Ja, dafür konnte eigentlich jeder, eigentlich handwerklich Versierte, die Bremse einstellen.
Das geht heute auch nicht mehr so einfach.
Das geht, ja, heute, das geht heute nicht mehr so einfach.
Okay.
Ja, wobei waren wir da gerade? Das war also die Frage, die ich ja hatte an euch, was braucht man denn eigentlich dazu, damit die Räder nicht blockieren? Ich lasse einfach die Bremse los, dann blockiert es natürlich nicht mehr, dann läuft es wieder an. Also ich brauche erstmal irgendein hydraulisches, wenn man von den Seilzugbremsen jetzt mal wieder absehen, irgendein hydraulisches Mechaniksnutz im Auto, das den Bremsdruck herausnimmt aus der Bremse. Also ich brauche eine sogenannte Hydraulikeinheit. Ich muss, wenn der Fahrer voll auf die Bremse geht und das Rad blockieren will oder blockiert, muss ich den Bremsdruck wegnehmen können. Mhm. Also ich muss zuerst muss ich mal, es gibt ja den Hauptbremszylinder, das weiß sicherlich jeder oder viele, der verbunden ist mit dem Bremspedal. Ich brauche eine Mimik, die den Bremsdruck absperrt, sodass er nicht mehr in das Rad gelangt. Also ich muss ein Ventil da haben, das sperrt den Bremsdruck ab. Jetzt hat das Rad aber schon blockiert. Jetzt muss der Bremsdruck ja raus. Also brauche ich ein zweites Ventil, das denn die Bremsflüssigkeit aus dem Rad wegnimmt. Sind also schon mal zwei Ventile pro Rad. Dann kann man sich schon ermessen, mal vier das Ganze, da habe ich schon mal acht Ventile in so einem Auto. Nur um dann später, da kommen wir ja noch dazu, was alles noch notwendig ist, warum sowas doch ganz schön teuer war am Anfang. Also ich habe ein Rad, ein Ventil sperrt ab, das andere lässt die Bremsflüssigkeit heraus aus dem Rad. Wohin denn? Ja, früher war der Umweltschutz noch nicht so, da hätte man sagen können, das lassen wir halt einfach ins Freie laufen. Ja. Hätte den Nachteil, dass die dann weg ist. Ich brauche sie aber nachher wieder, um wieder Bremsdruck aufbauen zu können. Mhm. Also brauche ich eine sogenannte Rückförderpumpe, die die Bremsflüssigkeit, die aus dem Rad entnommen wird, damit es wieder anläuft, wieder zurück in den Hauptbremszylinder fördert. Da habe ich also auch wieder eine Hochdruckpumpe, denn der steht ja voll auf der Bremse, also mit teilweise 160 Bar und mehr.
Okay.
Also muss diese Hochdruckpumpe gegen diesen Fußdruck die Flüssigkeit wieder in den Hauptbremszylinder fördern. Und da sind so kleine Kölbchen drin. Und das ist jetzt genau das, was ihr spürt, wenn ihr eine ABS-Bremsung macht. Dieses Rattern, weil die Pumpe zurückfördert in den Bremskreis. Und das hört man dann, dieses Rattern.
Eine Frage.
Damit ist die Flüssigkeit wieder drin.
Die Hochdruckpumpe wurde aber wahrscheinlich damals dann früher vom Motor angetrieben, oder?
Nein, das war elektrisch.
Elektrisch war
das. Die war elektrisch angetrieben.
Ah, okay. Ja, cool. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder am Start und dann werden wir genau erfahren, wie die Bremse weitergeht. So, weiter geht's.
Ja, so.
Gut, Marcel, deine Frage hatte ich ja, glaube ich, beantwortet.
Genau.
Diese Rückförderpumpe, wie es auch heute noch heißt und auch heutige ABS immer noch haben, wird elektrisch angetrieben.
Okay.
So, da haben wir also jetzt schon mal die hydraulischen Komponenten. Mal schauen, ob mir da noch was einfällt. Also im Wesentlichen ist es das, dass dann auch der Hauptbremszylinder gewisse Änderungen erfahren hat müssen. Da hatten wir auch viel Lehrgeld bezahlt. Ich weiß nicht, ob da gehe ich jetzt lieber mal nicht so ganz ins Detail. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass auch ein normaler Hauptbremszylinder, wie er damals in jedem Auto war, in Verbindung mit ABS nicht funktioniert hat. Man musste im Hauptbremszylinder selbst auch schon Änderungen vornehmen. Das nur zur Erläuterung, dass das halt doch viele Komponenten beinhaltet, so ein ABS, warum es am Anfang wirklich, wie ich schon gesagt habe, um die 4000 D-Mark Aufpreis gekostet hat. So, jetzt haben wir die Hydraulik. Woher weiß dann jetzt das Ventil, oder die Ventile, die zwei pro Rad, was sie überhaupt machen sollen.
Das ist eine gute Frage.
Woher weiß denn das Ventil, dass das Rad gerade blockiert?
Da hätte ich eine Vermutung.
Dann vermute.
Da hätte ich gesagt, bräuchten wir wahrscheinlich einen Sensor am Rad, der feststellt, ob das Rad jetzt vielleicht gerade blockieren will oder ob es halt dreht. Und da hätte ich jetzt gesagt, der sogenannte ABS-Sensor, Drehzahlsensor.
Exakt. Das ist genau richtig.
Ja.
Jetzt kehren wir aber mal wieder in das Jahr 1960 genau, oder Anfang der 70er Jahre zurück. Wie hätte denn damals schon ein Sensor ausschauen können? Da gab es noch nicht diese Mikroelektronik, die man heute hatte, diese schnellen Rechner. Mhm. Und deshalb waren die ersten Anfänge, wir sind ja jetzt mittlerweile beim PKW angelangt, also bei Straßenfahrzeugen angelangt. Ich komme dann noch drauf, welche Firma dann überhaupt erstmal angefangen hat. Mhm. Aber zu den Grundzügen, was brauche ich für ein ABS? Hydraulik haben wir abgehandelt. Ich brauche also, wie der Marcel ja schon sagte, Sensoren. Taufen wir sie ruhig Sensoren. Ich beschreibe jetzt mal, wie die ersten Sensoren damals ausgesehen haben. Wie gesagt, Mikroelektronik, heutige Prägung, gab es nicht.
Genau.
Es waren tatsächlich mechanische Sensoren. Ich muss das jetzt mal so beschreiben. Stellt euch mal ein Rad vor und auf dem Rad ist eine Radkappe. Und diese Radkappe befestige ich jetzt nur in der Mitte mit einer Schraube, aber so, dass die Radkappe sich selbst auch noch drehen könnte.
Geil, das haben die in die Ghetto-Autos in Amerika, die Wheelspinner drauf gehabt, wo sich außen die Radkappe...
Ja, genau so. Das war super. Absolut super, genau. Ich hätte es nicht besser beschreiben können.
Ja.
Hat natürlich in Wirklichkeit dann anders ausgesehen, aber nur zum Verdeutlichen oder zum Verständnis, wie diese mechanischen Sensoren damals ausgesehen haben. Also ich habe ein Rad und eine Radkappe, die sich unabhängig vom Rad drehen könnte. Diese Radkappe hat ja eine Masse, die wiegt was.
Ja.
Wenn ich sie richtig schwer sogar mache und ich bremse das Auto jetzt ab, dann kann sich eigentlich fast jeder, auch Nicht-Techniker, vorstellen, die Radkappe dreht sich weiter einfach. Das ist das, was du gesagt hast bei den amerikanischen.
Genau.
Das Auto steht schon längst und die Radkappe dreht immer noch.
Genau, die typischen Gangster-Autos.
Aufgrund ihrer Trägheit der Masse, nennt man das, dreht sich die Radkappe einfach weiter.
Mhm. Und das Rad blockiert und dann?
So, wenn das Rad blockiert, dreht die Radkappe weiter. So. Wenn ich jetzt die Radkappe aber nicht weiter drehen lasse, sondern ich füge Kontakte hinzu, das heißt, die Radkappe will weiter drehen, kann aber nur einen bestimmten paar Winkel gerade und dann stößt sie an einen Kontakt und schließt einen Kontakt. Dann heißt es, hoppla, das Rad blockiert, aber ich habe einen Kontakt und damit...
Ah, so. Also das war quasi der heutige Sensor.
Das geht schon noch weiter. Also er hat einen Kontakt. Dann macht die Hydraulik, die hatte ich ja gerade schon geschildert, sperrt jetzt den Bremsdruck ab und nimmt den Bremsdruck weg. Das Rad fängt wieder an zu drehen. Damit wird das Rad plötzlich schneller als die Radkappe. Die ist ja vorher durch den Kontakt aufgehalten. Es gibt also einen zweiten Kontakt, der merkt, aha, das Rad fängt wieder an zu drehen. Also das war jetzt ganz, ganz grob. Natürlich war dann auch noch so ein Zahnrädchen drin mit einem Sensor, der sagt, wie schnell fährt dann das Auto überhaupt. Die Geschwindigkeit muss die Hydraulik auch wissen. Oder das Steuergerät, da waren wir ja noch gar nicht so weit.
Damals gab es gar kein Steuergerät, oder?
Also doch, doch.
Schon das Muttersteuergerät, ja.
Ja, ja, schon, und ein ABS-Steuergerät. Das war so groß wie ein Kühlschrank, so ungefähr. Übertrieben. Also, das heißt, dieser mechanische Sensor hat dann diese Befehle an ein Steuergerät, du hast es jetzt gerade gesagt, weitergegeben. Und dieses Steuergerät hat dann dem Hydrauliksteuergerät wieder gesagt, Ventil auf oder Ventil zu, Druck auf, Druck zu. So, das ist genau das Prinzip, wie es angefangen hat.
Krass. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Jetzt, im Prinzip war das natürlich dann keine riesen Radkappe, sondern das war auf der Radnabe, so 5 cm Durchmesser, so wie heutige kleine Mini-Radkäppchen, die manchmal auf Alufelgen so sind. War das also ein doch grober Klotz, der hatte innen drin diese Masse, die sich weiter bewegen wollte, aber Kontakt geschlossen hat, die dann wieder beschleunigt wird in der anderen Richtung und so wiederholte sich das Spiel während einer ABS-Bremsung. Man glaubt es nicht, das hat funktioniert.
Ja, krass. Ich meine, auch da muss man halt erstmal drauf kommen. Also das ist ja das Spannende an so Entwicklungen eigentlich, ne? Weil da muss einer sitzen und sagen, das machen wir jetzt mal so. Also das ist schon, aber nur mal, wo kam das her? Also wer hat das gemacht?
So, da sind wir jetzt genau da. Also vom Prinzip her haben wir es, glaube ich, jetzt erläutert. Hydraulikgerät mit den Ventilen, mit der Rückförderpumpe. Es gibt ein Steuergerät, das wirklich sehr, sehr groß damals noch war. Das hat man damals unter dem Sitz. Krass. Gibt es ja heute auch wieder unter dem Sitz, aber das sind dann andere Steuergeräte. Ja, ja. Ein heutiges Auto besteht ja fast nur noch aus Steuergeräten. Ja, stimmt. damals war Motorsteuergerät gab es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht. Da hatten wir ja ganz normale Sauger gehabt und so weiter. Keine Turbos, wie immer auch. Also das Steuergerät und wir haben die Sensorik mit Kabeln und so weiter. Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, wir haben pro Rad diese zwei Kontakte plus die Fahrzeuggeschwindigkeit, die ist das auch noch, sind schon mal 3 × 4 = 12 Kabel. Dann habe ich Ventile. Wiederum 2 Stück. Ich habe die Rückförderpumpe. Das sind Kabel ohne Ende, die alle in das Steuergerät münden. Und dann eben ohne Mikroelektronik, da waren Leiterplatten drin, noch und nöcher, Lötverbindungen und. Da komme ich dann gleich noch drauf, warum das dann, obwohl es funktioniert hat und unsere ersten Autos auch, ich persönlich solche Autos gefahren habe, auch in Schweden, da kommen wir dann auch noch dazu, die haben erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Also die Lenkbarkeit war mit diesen Autos sichergestellt. Über den Bremsweg rede ich später dann nochmal. Also der war nicht unbedingt immer kürzer, wie manche Leute dann auch erwartet haben. So, du hast jetzt gerade gefragt, wer kam denn eigentlich auf die Idee?
Entschuldigung. Macht nichts.
So ähnliche ABS-Systeme gab es dann tatsächlich mal in England, auch in einem Jensen FF, so hieß ein ganz exotischer Sportwagen. Leider oder vielleicht auch Gott sei Dank habe ich so ein Auto nie fahren können, weil das war wirklich ein Exote. Er soll funktioniert haben, aber es kam dann irgendwie doch nicht zu einem größeren Serieneinsatz. Auch in den USA hat man Bemühungen gehabt, das in Fahrzeuge zu bringen. Auch da hatte ich mal sogar ein Auto. Die haben das über den Bremskraftverstärker gemacht. Das war ein ganz anderes System. Die haben also Bremskraftverstärker, die mit Vakuum die Bremskraft verstärken, weiß man vielleicht. Man hat dann den Bremskraftverstärker so modifiziert, dass er die Bremskraft weggenommen und wieder gesteigert hat. Aber das war das absolute Einfach-ABS. Der ist überhaupt nicht auf die Räder richtig zugegriffen und so. Der hat eigentlich nur den gesamten Bremsdruck gesteuert. Das waren so Versuche, aber vielleicht auch zu dem Thema, dass die Amerikaner immer hinterherhinken. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, zumindest was ABS betrifft, nicht unbedingt so. Auch die hatten Versuche gemacht, wie bringe ich denn ein Antiblockiersystem ins Auto? So, aber jetzt sind wir eigentlich beim Kern. Deine Frage vielleicht gerade noch, deine Frage war nämlich auch noch, oder die Frage eines Zuhörers war nämlich, hat es denn jede Firma für sich gemacht oder habt ihr also mit Bosch zusammengearbeitet oder sowas ähnlich?
Waren zwei Fragen. Marcel Bartler hat gefragt, ob es Kooperation mit Bosch oder anderen OEMs gab oder ob jeder seine eigene Suppe gekocht hat und CL Autoaufbereitung, ob es Zusammenarbeit mit anderen Firmen wie Bosch oder ähnlichen gegeben hat. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, ob die Frage darauf bezogen ist, dass du im Sinne dieser zukünftigen Schweden-Tests, wo wir gleich dazu kommen, ob das damit gemeint war oder ob das über die Entwicklung gemeint ist, das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber
das wird sich, glaube ich, gleich herausstellen, wenn ich jetzt da weitermache. Also England, USA, hatte ich gerade schon gesagt. Und natürlich hat man auch in Deutschland nachgedacht. Und Deutschland, damals waren wir immer noch Hightech-Land. Ich hoffe, wir bleiben es noch eine Weile. Da gab es eine Firma in Heidelberg. Diese Firma hieß Teldix. Und dieser Name Teldix stammte von Telefunken und Bendix ab.
Telefunken kenne sogar ich noch.
Telefunken.
Du nicht mehr, Marcel.
Telefunken kennt man von Fernsehern
her. Ich wollte es gerade sagen, Fernseher.
Man weiß, dass über die Fernseher kann man sich vorstellen, dass die Firma Telefunken was mit irgendwas mit Elektrik zu tun hatte. Und die Firma Bendix, die hat Bremsenteile hergestellt. Und der Name Teldix stammte eben bei einem Konglomerat von Telefunken Bendix. Mhm. Und diese Firma Teldix war in Heidelberg stationiert. Die haben noch viele andere Dinge auch gemacht. Aber da gab es einen weitsichtigen Chef, der hat gesagt, wir machen jetzt ABS fürs Auto. Mhm. So, und dann gab es da drei Leute, die er dazu abgestellt hat. Das war alles Diplom-Ingenieure, der Herr Leiber, der Herr Gerstenmeier und der Herr Jonner. Alle die drei kenne ich persönlich, weil ich ja eben damals auch angefangen habe. Das war eine sehr spannende Zeit. So, und diese drei Leute hatten den Auftrag, ein ABS für PKWs zu entwickeln. Unabhängig von irgendwelchen Firmen. Also das heißt, das war noch nicht Bosch, sondern das war eine völlig unabhängige Firma, die gesagt hat, der Chef gesagt hat, ihr drei, ihr entwickelt jetzt ein ABS.
Das, ich wollte jetzt gerade sagen, wer ist denn derjenige, der gesagt hat, macht das?
Also wenn der du sagst, Boss, das war der das Chef war, der Firma Teldix.
Ah, okay. Die, weil die unter anderem auch solche Ideen hatten, haben die gesagt, komm, ihr macht das jetzt.
Genau.
Ah, okay.
Ja, ja. Mhm. Und davon, wie gesagt, ich kenne die alle drei. Der Herr Leiber, das ist also der Kopf der ABS-Entwickler gewesen. Der war der Theoretiker ohne Ende. Der hat diese ganzen Regelstrategien entworfen. Wie, was muss ich machen? Wann muss ich Bremsdruck wegnehmen? Wann muss ich und so weiter. Der war der absolute Spitzenexperte. Der Gerstenmeier war mehr der für die Hardware. Und der Herr Jonner, mein ganz spezieller Freund, ich habe immer noch Kontakt mit ihm, erst kürzlich wieder gehabt. Das war der Praktiker, da zähle ich mich auch ein bisschen dazu, denn um solche Systeme dann später mal zu erproben, da muss man auch ein bisschen Fahrerfahrung zumindest haben, wenn ich wieder an den Elchtest denke und so. Das muss man schon können, ohne dann gleich immer im Straßengraben zu landen. Also, und mit dem Herrn Jonner verbindet mich auch heute noch eine sehr intensive Freundschaft, weil wir waren viele, viele Jahre zusammen bei der Entwicklung des ABS, immer gemeinsam im Auto gesessen und immer, wenn der eine oder andere oder oft dann später ich, weil die Firmen ja dann diejenigen waren, wie Opel, da funktioniert was nicht, hier nicht. Jonna, komm mal her, ich zeig dir was. Wenn ich das mache, passiert das. Messtechnik ins Auto, nachgeforscht, Kurven aufgezeichnet, was muss ich am ABS ändern, damit das oder jenes nicht passiert oder passiert.
Nur mal eine Zwischenfrage, weil ich einfach nur verstehen will, vielleicht auch für die Leute draußen ganz interessant, wie kommt denn überhaupt diese Verbindung dann zustande? Also jetzt sage ich mal, wir sind jetzt die Firma Teldix, die Firma Teldix, wir sagen, wir entwickeln jetzt ABS. So, du bist ja nicht bei der Firma Teldix gewesen, du bist ja logischerweise, wie gesagt, bei Opel gewesen. Mhm. Wann und wie kommt denn dann zustande, sagen die, hallo Opel, hallo Mercedes, hallo BMW, wir sind an was dran, habt ihr Interesse? Oder das stelle ich mir gerade so unklar vor.
Ja, so ähnlich ist es natürlich schon gewesen. Das ist also nicht so, dass die Automobilfirmen, auch Opel, von ABS überhaupt nichts gehört haben und plötzlich irgendwo im Nirvana, ach, da gibt's ja was.
Ja.
So war es natürlich nicht. Mhm. Also das heißt, man hat sich auch in den Firmen schon damit befasst, aber man war eigentlich, ihr habt es ja gerade gehört, wie kompliziert und wie komplex so ein System ist. Da war man eigentlich in den Automobilfirmen überhaupt nicht darauf vorbereitet, sowas selbst zu entwickeln. Also ist man natürlich schon auf die Suche gegangen. Und da gab es eben die Firma Teldix. Also ich kann jetzt wieder nur für Opel reden, aber das war bei den anderen Firmen genauso. Wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, das kann ich ohne Stolz sagen, weil wir waren wirklich die Ersten,
mit Stolz kann man sagen.
Mit Stolz, ja, sagen. Naja, oder ohne eingebildet zu sein. Es war jedenfalls so.
Ja.
Das heißt, wir wussten von der Firma Teldix in Heidelberg und haben dann Autos dorthin geschafft und haben gesagt, liebe Teldix, ihr baut uns diese Autos, in diese Autos euer ABS ein. Mhm. Und wir wollen das erproben und wollen wissen, wie funktioniert das denn? Und so kam die Verbindung zustande. Und die ersten Autos, die wir dort der Reihe nach aufbauten. Das war ein Admiral, war da logischerweise Flaggschiff natürlich. Mhm. Wegen des Preises musste man in die hochpreisigen Autos erstmal gehen. Dann ein Commodore und ein Manta, der berühmte Manta mit dem Fuchsschwanz an der Antenne.
Ganz aktuell Manta, Manta 2 im Kino, nochmal so.
Ja, genau. Aber da hat damals auch Opel schon gesagt, wir kriegen überhaupt nur Stückzahlen, wenn wir es auch in kleine Autos bringen. Mhm. Es nützt uns nichts. Also gerade so ein Admiral war zwar ein schönes Auto, aber stückzahlmäßig, da hätte auch ein Produzent gar nicht mitgemacht irgendwie. Also, das waren dann die Anfänge. Teldix, natürlich hat dann auch Daimler-Benz und BMW, das waren dann die nächsten, die haben auch dort Autos. Und ich glaube, es gab damals auch ein Audi, das weiß ich nicht genau. Also Mercedes und BMW weiß ich definitiv. Die hatten dann ebenfalls Autos ausrüsten lassen.
Also über Teldix
quasi. Über Teldix, zuerst mal mit Teldix. Mhm. So, dann ging die Entwicklung natürlich weiter. Jetzt, glaube ich, komme ich vielleicht zum für mich ziemlich spannenden Teil.
Darf ich noch mal eine Sache zwischendrin fragen, bevor wir dazu kommen, was ich vermute? Was für mich gerade noch so ein bisschen im Nebel ist, die Firma Teldix sind ja die, die es, ich sag jetzt mal, entwickelt haben.
Richtig.
So, jetzt kommt Firma Opel, in dem Fall deine Person, deine Abteilung dazu. Wie stelle ich mir das vor? Ihr habt quasi die unterstützt und gesagt, hey, das sind unsere Erfahrungen, da müsst ihr was machen? Oder weil sonst könnten wir jetzt einfach sagen, na gut, ihr habt von Teldix das Ding genommen, eingebaut und fertig. Wo war denn jetzt dein Job? Jetzt, ich habe jetzt mal plakativ und blöd gesagt, aber weißt du, so wo?
Ja, zuerst einmal ist es natürlich so, dass diese Firma Teldix erst einmal diese Entwicklung ja auch auf eigene Kosten vorangetrieben haben. Und aus diesem Grunde brauchen sie Autos. Mhm. Und da waren die natürlich froh sogar, dass ich gesagt habe, oder die Firma Opel gesagt hat, hier, ihr bekommt 3 Autos von mir und da baut ihr euer ABS ein. Ihr bekommt die Autos, wir bekommen ABS. Mhm. Und dann machen wir gemeinsam Fahrversuche, ob es überhaupt funktioniert. So, und jetzt bin ich dann bei den Fahrversuchen angelangt, glaube ich zumindest.
Irgendwo steht noch die Firma Bosch hier auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob das
da schon das kommt dann auch gleich. Aber zuerst einmal hatten wir immer noch mit der Firma Teldix zu tun. Und dann hatten die Autos ausgerüstet. Wir haben die zuerst mal auf unseren eigenen Prüffeldern, das wisst ihr ja wahrscheinlich, Opel hat ja in Dudenhofen bei Hanau ein eigenes Prüffeld bis heute. Und dann haben wir erstmal diese ABS-Bremsungen gemacht. Zuerst auf ganz normaler Fahrbahn. Dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich ist das ABS ja mehr für winterliche Verhältnisse, für Glatteis, für Schnee. Naja, wenn es dann mal geschneit hat, dann hat man natürlich da auch mal Versuche gefahren, aber das hat man natürlich nicht auf Bestellung. Dann wurde die Software wieder geändert. Software hieß es damals vielleicht noch nicht mal, aber wir haben in der die haben einen, das war dann wirklich Kühlschrankgröße, war also die verdrahtete Elektronik für diese ABS-Geschichten. Und dann gab es dann wieder Elektronik-Spezialisten, die haben da drin herumfuhrwerkt, haben Kabel verbunden und so. Wenn zum Beispiel wir oder meine Ingenieure dann oder meine Fahrversuchsleute gesagt haben, an dieser Stelle, da stimmt was nicht, da blockiert das Rad, obwohl es nicht blockieren hätte dürfen. Da müsste er was machen. Der hat seinen Kühlschrank aufgemacht, hat wieder ein paar Kabel genommen, hat wieder irgendwo herumgelötet. Also das waren absolute Spezialisten. Das war gigantisch. Also es war eine traumhafte Zeit.
Aber es ist eine schöne Frage. Wolltest du die gerade auch sagen, die Frage?
Ganz unten. Unten rechts.
Ja. Das passt jetzt gerade sehr gut, finde ich.
Und zwar MX Ultimate fragt, wie wurde getestet, als es noch nicht nach Schweden ging?
Prima Frage.
Passt jetzt eigentlich, glaube ich,
passt ganz wunderbar, genau diese Frage passt jetzt dazu. Also ich sagte ja schon, es war nicht immer Eis und Schnee, auch nicht in Dudenhofen auf dem Prüffeld. Wir haben zwar die Fahrbahn mal mit dem Wasserschlauch oder Wassersprühanlagen installiert, aber es war halt nicht richtig glatt. So, bei der Firma Teldix wieder in Heidelberg hat man natürlich schon vor uns auch solche Versuche gemacht und hat zuerst mit Farbe fing es an. Man hat also Betonfahrbahnen gemacht, hat darauf bestimmte Farbe angemalt und hat gehofft und dann bewässert und hat gehofft, dass das dann den Kraftschlussbeiwert, wie es technisch heißt, also den Reibwert zwischen Reifen und Straße, runterbringt. Und Eis und Schnee simuliert.
Aha. War das erfolgreich?
Nein. Es war zwar glatt, aber es ist so, dass eine Regelstrategie daraus auf Eis und Schnee wieder gar nicht funktioniert hat. Ich will jetzt nicht zu technisch gehen, aber es gibt eine sogenannte Müh-Schlupfkurve.
Oha. Müh kennen wir zumindest auch.
Ganz kurz, Müh ist ein griechischer Buchstabe und er wird in der Technik für Reibung angewendet. Also immer, wenn es um Reibung geht oder Kraftfluss oder so, dann benutzt man unter anderem den griechischen Buchstaben Müh. Und ein Rad, das anfängt zu blockieren, aber noch nicht ganz blockiert, das ist im Schlupf. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Je größer der Schlupf, umso mehr ist die Größe ist auch die Differenz zwischen der eigentlichen Fahrzeuggeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des Rades. Und irgendwann blockiert es dann. Dann ist der Schlupf 100%. Also dann ist man weiß ja, dass das Rad eigentlich nur Postkartengröße auf der Straße steht. Ja. So. Und diese Müh-Schlupfkurve, die ist beschrieben dadurch, dass wenn ich den Bremsdruck immer stärker steigere, der Schlupf immer größer wird. Und irgendwann reißt er dann ab und wird wieder etwas geringer und irgendwann blockiert es dann. Das heißt, diese Müh-Schlupfkurve hat so einen Buckel, ein Maximum, und dann schleift das Rad halt auf der Straße. Mhm. Und diese Müh-Schlupfkurve, die schaut auf Farbe oder anderen Untergründen komplett anders aus als auf Eis und Schnee. Und das war diese Schwierigkeit. Ah, okay. So, jetzt hat man dann immer noch nicht an Schweden gedacht, weil Schweden, Polarkreis, das sind 4.500 Kilometer. Einfach. Vielleicht muss man auch nicht so weit hoch. Dann hat man es mit Fliesen probiert. Und zwar sind wir dann, muss ich noch dazu sagen, nicht nur die Firma Teldex in Heidelberg, sondern auch wir bei Opel und andere Firmen haben auf ihren eigenen Prüffeldern gepinselt. Farbe erst, funktioniert nicht. Dann haben wir Kunststoffbeläge gemacht, so wie Zebrastreifen. War alles eigentlich nicht genau das. Dann sind wir zu Fliesenherstellern gegangen, die so für Badfliesen und so weiter zuständig sind. Und haben gesagt, wir brauchen eine Fliese, die man bewässert und die dann richtig glatt wird. Also wir brauchen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr für die Schwimmbäder macht. Weil dort sollen die Leute ja gerade nicht ausrutschen. Ja, das war für die erst einmal, was wollt ihr dann? Wir wollen sowas machen. Also kurz und gut, aber wir sind da ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben da Mitstreiter gefunden.
Also mit Fliesen?
Die haben dann Fliesen gemacht.
Extra Fliesen für uns. Wie groß war das Feld?
Das war natürlich begrenzt, das ist klar. Also so 50 Meter haben wir dann schon einmal gemacht. Das
ist schon viel.
Damit man also, und das, dann Bewässerungsanlagen in Dudenhofen, in Prüfeld, war das alles vorhanden.
Krass.
Dann hat man natürlich auch mal wie so Zebrastreifen gemacht, also mal ein Stück Fliese, dann wieder trocken und so weiter und so fort. Also viele teuflische Dinge, die ja das ABS alles können muss im Straßenverkehr. Also, das war schon ein gewaltiger Aufwand. Diese Strecke in Heidelberg, die hat man im Übrigen, wenn man auf der Autobahn Richtung Karlsruhe gefahren ist, linker Hand war die Firma Teldex, ziemlich nah an der Autobahn, da hat man das Prüffeld sogar gesehen.
Ach ja.
Gibt's da hat noch? Man immer, also wer es gewusst hat, also wenn ich nach Karlsruhe gefahren bin, dann habe ich natürlich da links geguckt. Tatsächlich, da haben sie schon wieder mal andere Farbe drauf gepinselt oder was, die probieren schon wieder irgendwas. Ja. Also man ist letzten Endes dazu gekommen, das funktioniert nicht. Jetzt komme ich noch, glaube ich, zu deiner anderen Frage, wo Bosch ins Spiel kam.
Du hattest auch noch angerissen, dass Teldex zwar das erste funktionsfähige ja dann hatte, ne, mit dem ABS, aber irgendwas mit Mercedes war noch irgendwie, ne, dass das mit der Serienanführung nicht so richtig geklappt hatte. Ich weiß nicht, ob das da auch noch mit reinpasst.
Ja, das passt schon damit rein.
Oder vielleicht ganz kurz noch dann auch ergänzt dazu, wer war denn wirklich dann auch der erste Automobilhersteller, der es in Serie?
Das war dann leider nicht die Firma Opel.
Ich tatsächlich.
Ja, das war dann wirklich die Firma Daimler-Benz.
Ach, tatsächlich.
Okay. Ja. Gut, man muss halt einfach wieder sagen, ich war ja in dieser Firma und ich weiß, dass wir unser Geschäft mit Kadett und ähnlichen kleinen Autos gemacht haben und nicht mit einem Admiral oder Diplomat. Mhm. Den hat man zwar im Portfolio gehabt, Aber diese Stückzahlen, die waren einfach so gering, da hat weder die Firma Teldix noch später die Firma Bosch, das erkläre ich jetzt gleich, eigentlich mitgemacht. Mhm. Die haben gesagt, das können wir für euch nicht tun. Mhm. Zumal es nicht so ist, wie man heute oder damals geglaubt hat, ich kaufe bei einer Firma ein ABS, baue es ins Auto und dann funktioniert es. Mhm. Sondern das ist ganz speziell aufs Auto abgestimmt. Ach, krass. Da spielen die Radmassen, die Schwerpunktlage, die Bremsanlage, da spielen derart viele Dinge rein, sodass das eine ganz feine Abstimmung sein musste. Da ist also jedes ABS damaliger Zeit und auch heute noch ist ganz speziell auf diesen Fahrzeugtyp abgestimmt.
Das beantwortet ja auch meine Frage, weil das war ja dann euer Job.
Das war dann unser Job, genau, weil wir haben natürlich nicht da in diese ganze Regelstrategie eingreifen können. Wir haben nur im Fahrversuch gewisse Dinge festgestellt, haben dann wieder die Ingenieure von Teldix, später Bosch, herangeholt, haben gesagt, wir haben dieselbe Messtechnik dann benutzt, damit die Messergebnisse vergleichbar waren. Und dann wurde dann die Regelstrategie geändert. So, Bosch kam dazu, das war wohl im Zusammenhang auch mit Daimler-Benz, die Firma Bosch hat gesehen, das ist ein Zukunftsmarkt. Mhm. Und dann haben die gesamte Teldix ABS Mannschaft herausgekauft.
Ach krass.
Ja, wie das abgelaufen ist, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass eben gerade meine Bekannten, die ich ja schon genannt habe, bis hin zum Herrn Jonner, die alle damals in Heidelberg stationiert waren, die wurden von Bosch übernommen und nach Schwieberdingen, also Nähe von Stuttgart, übergesiedelt und dann hat die Firma Bosch die weitere Entwicklung übernommen. Es war damals immer noch das beschriebene mechanische System. Also ich meine die Sensorik, diese Radkappen-Geschichte, die ich erzählt habe. Und mit diesem System, da waren auch unsere Fahrzeuge ausgerüstet, hatte ich ja schon gesagt. Und mit diesen Fahrzeugen hat man weitere Versuche gemacht. Und Daimler-Benz war damals tatsächlich, das war dann Anfang der 1970er Jahre, kurz vor Serienanlauf, war damals auch wieder in Schweden, nach uns, und haben aber dann, die Systeme waren nicht zuverlässig. Hauptsächlich die Sensorik war einfach aufgrund der Temperaturen und der am Rad mit Dreck und Schmutz und so weiter. Es hat einfach immer Störungen gegeben, sodass Daimler-Benz dann den Serienanlauf storniert hat. Und dann waren 2-3 Jahre Pause, bis man dann wirklich moderne Sensoren an den Rädern hat einführen können. Dann wurde die Elektronik natürlich immer kleiner. Das ging jetzt bis dahin, dass heute ist ja die Elektronik direkt am Hydraulikgerät schon installiert. Und das klingt komisch, aber das Größte an der Elektronik heute ist der Stecker.
Bekloppt eigentlich.
Ja, weil die Signale, die sind ja nach wie vor da. Mhm. Ich habe von den 4 Rädern und heute noch viel mehr bei ESP und so weiter, habe ich zig Sensoren, die alle in das Steuergerät müssen. Das ist irgendwie mit Kabeln verbunden.
Ja, klar.
Und deswegen ist es heute so, dass wirklich auch zu meiner Zeit damals noch so, hat man dann geschaut, wie mache ich das an dem Steuergerät, dass der Stecker noch passt überhaupt, aber das Steuergerät war eigentlich kleiner als der Stecker. Okay. Ist heute noch so. Ja, also dann waren wir jetzt bei dem Punkt, die Firma Bosch hat also die gesamte ABS-Entwicklungsmannschaft, hieß immer noch ABV, ihr erinnert euch an den Anfang unserer Gespräche hier, die ganze ABV-Mannschaft mit Monteuren und mit Ingenieuren und so, wie viele es waren, weiß ich jetzt nicht, aber die drei Herren auf jeden Fall, die wurden dann mit der ganzen Mannschaft zu Bosch integriert. Mhm. Und damit war es dann letzten Endes Bosch, die als erstes ein ABS in Deutschland in Serie gebracht haben, aber dann nicht mehr mit diesen mechanischen, sondern schon später mit richtig elektronischen Sensoren.
Mhm. Und das war dann Mercedes, die es dann eingesetzt
hat? Und das war dann Mercedes in der S-Klasse zuerst. Damals auch auf Option.
Echt?
Ja, aber dann musste man es plötzlich in Serie, also auch nicht optional machen, weil die Stückzahlen einfach viel zu gering waren. Ja. Aber es kostete am Anfang wirklich immer zwischen 3.000 und 4.000 Euro Aufpreis. D-Mark.
Ja. Ja, ja. Nochmal eine Zwischenfrage noch, weil der Marcel hat das vorhin so zwischen reingerufen. War denn Teltix ab diesem Moment dann Thema ABS außen vor oder haben die auch weitergemacht, obwohl diese Mannschaft fehlte?
Die haben nicht mehr weitergemacht.
Dann. Ah, okay.
Weil also, die hatten ja, das war ja nur ein Nebenzweig.
Ja, ja.
Ich kann nicht sagen, was die Firma Teltix sonst gemacht hat. Das weiß ich gar nicht, weil das hat mich jetzt damals auch gar nicht so interessiert. Mhm. Aber das war wirklich ein Nebenzweig. Ah, okay. Das war nicht Hauptakteur da. Ne? Aber nur diese eine Mannschaft, die hat das dann gemacht.
Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt heute, Teltix?
Weiß ich nicht.
Weiß nicht, okay.
Ich habe zwei Fragen. Und zwar die Strecke in Heidelberg mit den Fliesen.
Ja.
Gibt es die noch?
Das weiß ich auch nicht. Kann ich leider im Moment nicht beantworten. Jetzt käme nämlich nochmal der nächste Punkt, der wird dann ganz spannend.
Ah ja, okay.
Machen wir mal.
Ich bin mal gespannt. Ja, gut, dann würde ich sagen, gibt es noch einen spannenden Part zwischen dem, wo ihr alle drauf hinfiebert gerade, nämlich auf den echten lokalen Elchtest-Bereich. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, waren die Anfänge wirklich dann für eine möglichst gute Erprobung schon diese Fliesengeschichte, oder? Das kann, ja, man, kann man schon sagen. Aber
das Fliesen war letzten Endes das Letzte, wo wir gesagt haben, vielleicht kriegen wir es da mit hin. Mhm. Da hatten wir wirklich immer noch nicht dran gedacht, nach Schweden zu fahren. Wir wussten ja auch gar nicht, welche Verhältnisse hätten wir denn da. Es gab niemanden, der das vorher schon gemacht hat. Aber wir wollten eine möglichst genaue, wie hatte ich es vorhin gesagt, Müh-Schlupfkurve, die also der Wirklichkeit entspricht. Dieser Kurvenverlauf sollte eben so sein, wie es dann der Kunde später auf einer Eis-, Schnee-, sonst wie Fahrbahn vorfindet. Und darauf muss das funktionieren und nicht auf Fliesen, weil er fährt eben nicht auf Fliesen.
Okay, also das war die Intention, um zu sagen, okay, das Fliesen war zwar die bestmögliche Lösung für die,
auch das hat uns Geld gekostet, ja, natürlich ohne Ende. Ja. Erst einmal die Entwicklung, das haben die nicht umsonst gemacht, weil ja die Fliese ja das Gegenteil von dem war, was sie normalerweise produzieren.
Extra glatte Fliesen.
Ja, ich weiß, wir sind da selber zu Fliesenherstellern gefahren. Na gut, das machen wir jetzt gar nicht
mehr. Aber das heißt, da war dann der Punkt, wo ihr gesagt habt,
jetzt müssen wir okay, was anderes machen.
War okay für das, wo wir gerade stehen, aber es muss eigentlich genauer werden.
So, wo finden wir denn in Deutschland, wir wollten ja noch nicht unbedingt ins Ausland gehen, es war ja auch noch ein bisschen geheim das Ganze. Mhm. Jeder hat ja diese Entwicklung für sich gemacht, der Opel, Daimler-Benz, BMW.
Siehst du, da war nämlich die Frage mit dem, ob jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat. Also das war schon…
Die Versuche hat jeder separat gemacht. Mhm. Allerdings dann hat man immer die Firma Bosch in diesem Fall, es gab nur die eine Firma, heute gibt es ja viele, mehrere Firmen, die ABS herstellen, Japaner, in Deutschland drei und so weiter, gibt es viele, die das machen, aber damals war es nur die Firma Bosch. Und natürlich hat man die bei den Versuchen mit hinzugezogen, weil man hätte ja an der Regelphilosophie ja selbst gar nicht so viel ändern können. Man hat uns zwar schon Handwerkszeug in die Hände gegeben, speziell an der Hydraulik. Wir konnten da Durchflussgeschwindigkeiten einstellen, über Drosseln und so weiter. Das hatten wir alles schon selbst gemacht. Also sie hatten uns schon so einen Baukasten gegeben. Was könnt ihr verändern, damit der eine oder andere Effekt auftritt? Aber letzten Endes an dem Steuergerät selbst, da konnten wir nichts machen.
Okay.
So, dann waren wir wirklich auf der Suche nach einem echten Eis.
Da ich kenne die Geschichte ja schon.
Ja, da kam dann jemand auf die Idee, es gibt doch in Inzell eine Eissporthalle. Da werden Eishockeyspiele und sonstige Sachen gemacht. Wie groß ist die denn? Da fahren wir doch mal hin. Und wir sind dann tatsächlich nach Inzell gefahren und haben dort Versuche gemacht. Natürlich ist die nicht groß. Man konnte höchstens mal 30 fahren, denn es war ja da Eis, ohne Gnade. Es war auch glatt, aber bei mehr als 30, da war dann die Hallenwand halt schon da.
Keine gute Voraussetzung. Ja.
Aber man konnte zumindest mal ansatzweise auf wirklich echtem Eis was machen. Und jetzt kommt aber schon wieder ein Nachteil. Dieses Eis, man musste ja irgendwo mal auch Türen aufmachen, damit die Autos überhaupt rein konnten. Dann hat sich diese Luftfeuchtigkeit auf dem Eis niedergeschlagen, sodass das dann wie ein Raureif auf der Eisfläche war.
Also wie der andere Reibwert.
Das hat wieder einen anderen Reibwert, eine komplett andere Mühe-Schlupf-Kurve. Ich benutze halt nur mal den Begriff.
Ihr kennt den Begriff alle auswendig.
Ihr kennt ihn jetzt alle. Es hat eine komplett andere Mühe-Schlupf-Kurve gegeben. Also das war auch wieder nichts. So, und dann hat man natürlich gesagt, was machen wir dann jetzt? Und jetzt sind wir, naja, bei dem.
Jetzt, aber was mich ja trotzdem an der Stelle nochmal interessiert, wie läuft denn sowas? Ich bin jetzt der Eishockey-Stadionbesitzer, die Firma Opel ruft an und sagt, wir wollen bei euch auf dem Eis ein bisschen rumfahren. Mhm. Hat er gesagt, ja cool, macht's? Oder hat er gesagt, warte mal, nee?
Da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, da gab es aus anderen Gründen schon Leute, die mit dem Eis da was, mit dem Auto was probiert haben. Aha. Also das kam nicht einfach so aus dem Nichts.
Ah, okay.
Irgendwie hatten wir den Tipp bekommen von jemandem, da hat schon mal jemand was gemacht mit dem Auto. Aus ganz anderen Gründen, nicht wegen ABS, aber er wollte, das weiß ich leider jetzt auch nicht mehr, wie das gelaufen ist, ist halt schon wirklich sehr, sehr lange her. Also es war nicht so, dass der aus allen Wolken gefallen ist, der Besitzer, sage ich, es war wahrscheinlich die Stadt in selbst oder so, das weiß ich nicht. Also der hatte schon eine Ahnung, ja, ja, da haben wir schon mal was gemacht, so ungefähr.
Ja, Mercedes schon lange bei uns. Also.
So war es da wieder rum nicht, aber die Firma, ich glaube, es ging über die Firma Bosch dann, damals schon. Die haben ja genau wie wir nach Möglichkeiten gesucht, erst recht natürlich, weil die mussten es ja zuerst mal etablieren, das Ganze. Also die haben noch vor uns nach Eis und Schnee gesucht.
Ja. Aber Papa, jetzt nochmal, nur damit ich das auch mal ein bisschen einordnen kann, war denn zu diesen Zeitpunkten schon immer eine mögliche Erprobung in, ich sag mal, skandinavischen Ländern im Kopf oder kam das dann einfach, ich sag jetzt mal, aus dem Nichts, weil man gesagt hat, ja, das mit dem Eishockeystadion ist blöd, was können wir denn noch machen? Oder war vorher schon der Gedanke, man hat gesagt, wie du sagst, 4000 Kilometer?
Naja, Schweden war schon im Kopf und zwar schon bei der Firma Teldix. Also wir sind ja mittlerweile zwar eigentlich schon bei Bosch gelandet, aber die Firma Teldix hat ja die allerersten Anfänge gemacht und die mussten ja, bevor sie überhaupt an uns was verkauft oder uns übergeben haben, schon selber Versuche gefahren haben. Und die waren dann schon ein, zwei Jahre vor uns da. Das war dann 1969. Oh, waren die dann schon mal in Schweden. Da gibt es dann auch Storys über den Herrn Jonner. Natürlich weiß ich das, da haben die in Holzhütten ohne Heizung, irgendwo am Polarkreis. Das Plumpsklo war 20 Meter weg, also bis man dort war, ist alles eingefroren gewesen, da musste man dann schon gar nicht mehr. Also ein Brunnen, wo man mit Eimern Wasser geschöpft hat zum Waschen morgens, also so, das weiß ich nur vom Erzählen her, aber weil das noch vor meiner Zeit war. Also das heißt, so ganz ohne Vorankündigung war Schweden nicht, also die Firma Teldix damals und dann später Bosch, wussten natürlich schon, in Schweden müsste man da was machen können. Zuerst nur auf öffentlichen Straßen, dann also auch auf dem See. So, was jetzt Opel betrifft, war es so, dass wir auch schon Erfahrung hatten mit Schweden. Und zwar hat die Firma Opel zusammen mit GM Nordiska, das war also ja, die Firma Opel in Schweden, war GM Nordiska, die Autos auch vertrieben haben, verkauft haben in Schweden. Die hatten, oder wir, Opel hatte zusammen mit GM Nordiska fast am Polarkreis in der Stadt Arvidsjaur, die hatte sogar einen Flugplatz, eine Kältestation zur Fahrzeugerprobung. Und zwar schon in den 1960er Jahren.
Für alle, die jetzt sich jetzt fragen, eine Kältestation, was das ist?
Sage ich gleich. Also Kältestation, das war am Ortsrand, etwas außerhalb von diesem Städtchen Arvidsjaur, war das ein streng bewachtes, mit Zaun umgebenes Gelände. Zäune sind in Schweden Mangelware, die Schweden sind ja ganz offenes Volk damals gewesen, da gab es kaum Zäune. Es gab auch kaum Leute, es gab auch fast nichts außer Rentiere und Elche. So, also außerhalb von Arvidsjaur gab es eine GM Nordiska Opel Kältestation. Da waren Werkstätten mit Hebebühnen, mit alles, was zu einer Werkstatt gehört. Und zwar war das hauptsächlich zur Kälteerprobung von Motoren, Heizung, anderen Komponenten, Scheibenwischern, die bei eingefroren werden, und also alles Mögliche am Eis, aber nicht ABS. Okay. Also das war schon Ende der 1960er Jahre.
Waren die die einzigen da oder gab es auch noch andere Autofirmen, die sowas gemacht haben?
Ist mir nichts bekannt. Mhm. Also ich wüsste das. Mhm. Also es gab nur in dieser Gegend, vielleicht weiter südlich, das weiß ich jetzt wiederum nicht, aber jedenfalls direkt am Polarkreis, mit minus 40, 42 hatte ich auch schon erlebt. Das war, also da gab es eigentlich nur diese Kältestation von GM Nordiska und Opel gemeinsam genutzt. Da waren auch Tanklager da, weil man spezielle Kraftstoffe ausprobiert hat wegen der Kälte. Ja, deswegen wussten wir also, da gibt es zumindest mal Werkstätten. Mhm. Da könnte man hin. Und da war dann auch Ende der 1960er Jahre bis Anfang 1970 auch die Chassisentwicklung, wo ich beheimatet war mit der Bremsengruppe, des Öfteren da oben, und haben Fahrverhalten auf Eis und Schnee getestet und waren dann auch in dieser Kältestation.
Unabhängig vom ABS.
Unabhängig vom ABS. Mhm. Die Autos hatten ja kein ABS. Ja. Ja. So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo man fragt, wir müssen nach Schweden. wo kann man denn in Schweden sowas machen? So, dann haben wir natürlich auch über die Firma Teldix damals noch schon den Hinweis gehabt, fahrt mal dahin. Da kann man auch auf einem See fahren, auf einem zugefrorenen See. Aber mehr wussten wir dann auch nicht. Dann aber wegen der Kältestation waren eben Chassis-Leute schon die ganze Zeit da. Und die haben wir dann befragt, könnt ihr uns mal einen Tipp geben, wo könnte man denn sowas mal machen, dass man auf einem zugefrorenen See, auf Eis, ABS-Tests machen kann. So, und dann kam unser damaliger Chef, der Herr Buchholz, der ist bei der Entwicklung von Fahrwerken, sind die natürlich überall herumgefahren und sind auch nach Arjeplog gekommen. Mhm. So. Und dieses Städtchen Arjeplog, das solltet ihr euch merken, sofern ihr es nicht ohnehin schon kennt, weil es immer wieder Fernsehsendungen gibt über die Erlkönige, die da oben herumfahren. Und über die ganzen Automobiltests, mittlerweile ist es ja, ich sage es später noch, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, aber zu dieser Zeit war Arjeplog ein im Winter verschlafenes Städtchen mit vielleicht 1000 Einwohnern. Da war niemand auf der Straße.
Außer die bescheuerten Autotester.
Ja, da gab es ja die auch noch nicht. Ja. Es gab, also fange ich vielleicht anders an, dieser Herr Buchholzer, die Chassisentwicklung, sind herumgefahren und die haben uns den Tipp gegeben, in Arjeplog haben wir gesehen, da gibt es auf einem See eine geräumte Strecke, wo Flugzeuge landen. Und zwar so kleine, einmotorige Piper, da kenne ich mich nicht aus in den Typen, aber jedenfalls so kleine Flugzeuge mit Kufen im Winter. Und die haben so ganz hartnäckige Touristen in die Berge gefahren zur Elchjagd oder zum Fischen, zum Eisangeln. Und deswegen haben die da ein kurzes Stück, was halt gerade, was für dieses Flugzeug ausreichend war, geräumt vom Schnee, weil das liegt ja meterweise Schnee auf diesen Seen, geräumt, damit das Flugzeug starten und landen konnte, problemlos. Und das hatte eben damals diese Chassisentwicklung, die Leute, die da gefahren sind, entdeckt. So, und dann haben wir gesagt, da müssen wir hin. Wir versuchen das. So, und jetzt kommt eigentlich der Anfang. da bin ich schon ein bisschen stolz, weil ich eben wirklich der Erste war mit der Mannschaft. Im Februar 1973. Jetzt da haben wir, jetzt haben wir 2023. Genau deswegen machen wir vielleicht auch heute diese Geschichte.
Wer mitgerechnet
hat? Es ist genau 50 Jahre her. man kann jetzt sagen, ABS hat 50-jähriges Jubiläum, weil genau im Februar 1973 die ersten Opel-Fahrzeuge in Arjeplog eingelaufen sind. zum damaligen Zeitpunkt hatten wir noch die Reifenleute mitgenommen, damit es überhaupt von den Kosten her erträglich war, denn die haben dann Winterreifentests gleichzeitig gemacht. Die haben auch nach solchen Strecken gesucht. So. Ah, okay. Die gab es ja hier auch nicht.
Also das Angenehme mit den nützlichen Verbunden.
Ja. So, und deswegen waren wir dann da, insgesamt waren wir 4 Fahrzeuge, 2 Admiral, ein Commodore und ein Manta. Und 3 davon hatten also ABS, dieses Teltic-System noch. Mhm. Dann sind wir da in Aiblock eines Sonntags, war es, weiß ich noch wie heute. Doch, es war ein Sonntag. Damals haben wir auch am Sonntag gearbeitet. Man stelle sich das vor, wobei arbeiten hieß ja Autofahren und wer macht das nicht gerne? Das war für uns keine Arbeit, aber wir sind mit diesen Fahrzeugen nach Schweden gefahren in 4 Etappen. Und dann sind wir eines Sonntags nachmittags in Aiblock gelandet, wir also angekommen mit den Fahrzeugen, hatten noch ein Ford Transit, mit der, wo die vielen Reifen drin waren.
Ja, dafür musste ein Fremdfahrzeug her.
Ja, wir hatten zwar schon einen Opel Blitz auch im Programm, aber es war damals ein Ford Transit, Nein, es war ein Opel Blitz, natürlich.
Dann sagen sie
ja. Also ich gebe dir Fotos noch davon. Also dann vergessen wir das gleich. Vergessen wir das gleich wieder.
Seid ihr die ganze Strecke auf Achse gefahren?
Ja, lass mal. Bitte?
Da seid ihr die ganze Strecke auf Achse hochgefahren?
Ja.
Wie viele Kilometer waren es nochmal?
4.500.
4.500.
4.500?
Ja, oder sogar 4.800 oder so. Also, naja.
Von Opel?
Von Opel bis nach Aiblock.
Ja, ja. Respekt. Also.
Ja, ja. Das haben wir auch dann die nächsten Jahre am Anfangs noch so beibehalten. Jetzt greife ich da was vor. Natürlich wurden die Autos immer mehr. Die Zeit, die man da verfährt, da hoch zu, das sind ja mal 4 Tage, wo man gar nicht testet, außer was halt da gerade, wie die Straßenverhältnisse sind. Und dann haben wir später die Autos mit der Eisenbahn transportiert. Ach, da komme ich ja jetzt gerade auf euer Thema. Entschuldigung, jetzt muss ich mal
räuspern.
Da komme ich ja jetzt gleich auf das Thema Autopflege.
Was?
Ja, da guckst du.
Da habe ich noch eine andere Frage. Ja. Und zwar,
soll ich das nicht gerade sagen mit der Autopflege oder kommt deine Frage in die Richtung?
Also es gibt von einer Zuhörerin eine Frage, wenn du die meinst.
Ja, und zwar ich hoffe, wir meinen vielleicht die gleiche, Tommy. Ich meine eigentlich.
Mrs. Lovely hat die Frage gestellt: Wurden die Autos bei den Tests auch mal gewaschen, wenn du die meinst, die Frage?
Nee, die nicht. Ich eine andere Frage von ihr. Aber auch
passt okay, wenn dann du jetzt besser mit der Autopflege anfangen willst, also das war tatsächlich eine Frage, ob bei den Tests auch mal zwischendrin die Autos sauber gemacht wurden.
Also, man kam da oben an, wenn man sie auf der Achse gefahren ist, also hochgefahren hat, dann waren die Autos, das kann man sich vorstellen, in Südschweden wurde ja Salz gestreut, bis etwa Mittelschweden. Da gibt es dann auch ein Schild, praktisch Mittelschweden, steht ein riesiges Schild an allen Straßen, die gen Norden führen, und da steht dann, ab hier keine Salzstreuung. Ab da Sandstreuung. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es mal wieder getaut hat, wie die Autos da oben ausgesehen haben. Man hat nichts mehr erkannt. Man hat auch kein Nummernschild mehr erkennen können. War manchmal ganz gut, weil die Schweden die Geschwindigkeitsbegrenzungen rigoros waren. Aber auch in Nordschweden gab es, habe ich noch nie erlebt, eine Radarkontrolle, weil alle 3 Stunden mal ein Auto vorbeikommt, wenn
das
überhaupt.
Das lohnt sich gerade, ja.
Also kurz und gut, die Autos waren fürchterlich. Mhm. Aber sie wurden dann an Ort und Stelle schon gewaschen, weil man hat sich ja selbst die Klamotten dreckig gemacht und auch war das nicht unbedingt ein Bild, die Firma Opel mit solchen Autos oder andere Firmen auch. Und dann hat man die damals noch von Hand gewaschen, aber es gab dann in den folgenden Jahren auch Waschanlagen, selbst in dem kleinen Städtchen.
Ich wollte gerade sagen,
weil
ich
einmal gewaschen, dann waren die ganze Zeit sauber. Es war ja immer unter Null.
Ja, genau.
Der Schnee ist brottrocken, der perlt ab wie nichts. Also die Autos, die haben auch nach 3 Wochen Testen immer noch sauber ausgesehen. Krass.
Also das ist ja schon, also ich meine, was ich mich jetzt so gefragt habe, was wir auch hier schon als bei Workshops ein Problem hatten, wo es nur gerade mal knapp unter Null war, hatten wir hier schon vor ein paar Jahren einen Workshop gehabt, da ist uns der Schaum auf dem Auto angefroren. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ja. Da sind ja, wie du schon sagtest, teilweise mal minus 40.
Ja, wir haben das in der Werkstatt dann gemacht.
Ach, in der Werkstatt, okay. Also im beheizten Raum dann entsprechend. Okay,
genau. Alles klar. Also wir waren anfangs dann in einer ganz normalen Autowerkstatt. Die haben alles repariert, vom Snow Scooter über was weiß ich was. Die waren natürlich beheizt und da konnten wir die Autos waschen.
Also war noch keine trocknen. Eigene Opel-Werkstatt?
Nein, die war ja in Ajeblock, in Avitzjau, in dem Stadt vorher. Okay. Also in Ajeblock waren wir völlig auf uns alleine gestellt. Wir haben also auch unser Hotel selbst dort gebucht und so weiter.
Das gab es aber schon in 1000 Seelennest.
Es gab ein Hotel, ja, wenn dann mal nach Geschichten gefragt wird, dann erinnere mich dran.
die passen immer zwischendrin nach Geschichte. Also das,
ja, von mir aus auch zwischendurch über die Alkoholpreise in Schweden.
Da gibt es tatsächlich eine Frage.
Da gibt es auch eine Frage. Aber
wenn du beim Hotel warst gerade?
Also das Hotel, das war relativ groß. Gut, die Anzahl Betten weiß ich jetzt auch nicht, aber ich sage es mal schon, für einen kleinen Ort relativ groß. Weil die Gemeinde Ajeblock, die ist ja, glaube ich, so groß wie Nordrhein-Westfalen oder so. Das Städtchen hat vielleicht 1000 Einwohner, aber es gibt überall, nach 100 Kilometern kommt dann wieder ein Häuschen, irgendwo wunderschön gelegen am See und so weiter. Also es kommen doch ein paar Leute zusammen. Und da es halt doch in den Wintermonaten extrem einsam für die Leute auch ist, war jedes Wochenende, ich meine, das war der Freitagabend oder Samstagabend, Tanz im Hotel Silverhatten.
So ach, das war das Silverhatten.
Das war der Silverhatten.
Ach, krass.
Ja, das kennst du, da warst du ja sogar schon.
Ja,
genau.
Ach, das war es damals schon.
Krass. Hotel Silverhatten war damals noch nicht so groß, wie du es dann kennst, aber es war das Hotel Silverhatten. Und da kamen die geströmt aus von Hunderten von Kilometern, haben dort natürlich übernachtet, weil Alkoholkontrollen in Schweden. Nach jedem Samstag, da war die Polizei an allen Ecken und Enden.
Das hat sich dann gelohnt.
Da hat keiner was getrunken.
Ach krass.
Nein, unmöglich. Und naja, Alkoholpreise, weißt du ja schon, also Kastenbier 80 D-Mark damals, wenn jemand Geburtstag hatte, so wie ich, leider in dem Februar immer. Das war eine äußerst kostspielige Angelegenheit.
Ja, komm, wenn du jetzt schon das Stichwort genauso gibst, weil es hat nämlich auch ein Zuhörer von uns, Makel 78, hatte gefragt, was macht man denn nach getaner Arbeit? Das Feierabendbier ist schon sehr kostspielig, wie du es gerade selbst gesagt hast.
Ja.
Generell Feierabend, was macht man da und natürlich auch auf das Bier bezogen?
Bier trinken.
Du kannst ja mal, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe es Marcel vorhin schon angerissen, weil er dachte, na, vielleicht ist das nicht so die passende Frage. Da habe ich gesagt, die ist genau richtig, weil Schweden eine Besonderheit hat. Die haben ja, wenn ich mich recht entsinne, ob es heute noch ist, weiß ich nicht, Einklassifizierung von Bier.
Ja.
Ne? Und das geht nach Qualität und ich habe vorhin gesagt, Entschuldigung an alle, die das jetzt anders sehen, aber die Stufe 1 ist wahrscheinlich auch Unteröttinger. Oder Hansapilz oder wie das Zeug heißt.
Es geht nach dem Alkoholgehalt.
Ach, geht nur nach dem Alkoholgehalt, nicht nach Qualität, sondern nur nach
nach Alkoholgehalt. Okay. Und da gibt es also das Maximum, was man im Konsum, den es auch in Ajeblock gab.
Das ist Supermarkt quasi.
Supermarkt gab, das hat 2,8%. das ist also unser, wie heißt es dann? Leichtbier.
Dünnbier.
Naja, 2,8 gibt es schon, bei uns doch auch, glaube ich.
Ja, aber ich bin da
egal. Also, das gab es noch dort und das war zwar auch schon teuer, aber das war erträglich. Und da haben wir natürlich dann palettenweise, es war gar nicht mal so übel, wenn man nichts anderes hat. Und nur zum Geburtstag gab es dann halt mal einen Kasten Bier, der, wie gesagt, ich erinnere mich noch an 80 D-Mark. Das war dann aber kleine Fläschchen. Gell? Aber das war dann wie unser Bier.
Die 80 Mark war dann
unsere Qualität. Die 5%, die halt heutzutage, oder 4,8 bis 5,2 so ungefähr, die Biertrinker wissen das. Aber also dieses Lettöl, Leichtöl.
Genau, Öl war die Bezeichnung.
Öl ist Bier.
Ja, genau.
In Schweden.
Es war Öl 1, 2, 3 oder sowas.
Ne? Genau. Und das war also das Zweier. Aha. Es gab auch noch ein Einser. Das hat 1,8. Also das ist ja dann, das zählt bei uns, glaube ich, unter alkoholfrei. Ja. Und dieses Lettöl war in Dosen. 0,3er Dosen, wie bei uns. Und das war natürlich palettenweise. Wir hatten dann auch einen eigenen Kaminraum, da haben wir dann Feuer geschürt. Naja, dann hat man Karten gespielt. Es gab auch Fernsehen, erstaunlicherweise.
Schwedisches? Naja,
nein, die hatten auch über Satellit.
Ach so, so okay.
Das, also Schweden ist hochmodern, auch damals schon gewesen. Das kann man gar nichts anderes sagen. Also wir haben uns die Zeit da schon vertrieben. Es gab eine Sauna da drin, es gab dann, also es war eigentlich schon alles da. Auch das Essen, Elch, Steak und so, wer es denn mag und so. Zu den Dosen nochmal. Da war Pfand drauf.
Ach, da schon, echt?
Ja, ja. Ach, krass. War damals schon Pfand drauf.
Die waren wirklich schon
drauf. Die waren fortschrittlich. Also es waren diese Blechdosen. So. Jetzt haben wir die dann in Säcken hingebracht und dann gab es den Automaten, wie bei uns. Automat, Dosen rein. Mhm. So, nach der 100. Dose hat der Automat das Qualmen angefangen. Da war der dann völlig überfordert. Der ist kaputt gegangen.
Okay, auch schön.
So, ja, dann hat man natürlich Ideen gehabt, was machen wir dann jetzt? Weil jedes Mal mit einem Sack voll, das, wie schaut denn das aus, wie wenn wir Säufer wären? Das kann jetzt jeder für sich beantworten, ob man das dazu bei den 2,8% sagt. Wir waren ja auch eine große Mannschaft. Also vielleicht kann ich das einflechten. Wir waren 4 Ingenieure und mindestens nochmal so viel Mechaniker aus der Werkstatt, also 8 bis 10 Leute, auch naja, damals schon.
Da kommt ja was zusammen.
Da braucht ja nur jeder mal drei Bier, drei, zwei Döschen.
Du musst das Doppelte trinken, um auf dein deutsches Level zu kommen.
Wenn man will, auf das Level zu kommen, aber selbst wenn du nur 3 Dosen trinkst, ne, dann ist das ja pro Abend.
Ja, ja, klar.
Es gibt viel Dosen. Die haben wir dann oft an dem Kaminsims aufgebaut. Das war dann die Kunst, wie hoch kann man es denn überhaupt bauen? Jetzt bin ich schon wieder eigentlich bei den Internas. Da gab es mal einen, der hat einen Autoschlüssel genau mitten reingeschmissen und dann ist genau die Dose hinten runtergefallen und die ganze Wand blieb stehen. Aber beim nächsten Versuch ist sie dann eingefallen. Okay. Da war die ganze Kaminzimmer voller Dosen. Also wir haben nach Möglichkeiten gesucht. Reden wir eigentlich jetzt technisch oder was machen wir denn heute?
Wir reden alles. Alles ganz gut.
Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie können wir denn, ohne die Menge der Dosen zu reduzieren, das Volumen reduzieren. Und der Herr Jonner, manche erinnern sich an den Namen, Teldix, der ABS-Mann mit mir zusammen im Auto, der war der Vollbluttechniker. Und der hat sich was überlegt, wie kann ich eine Dose falten, damit sie ein möglichst kleines Volumen erzeugt. So, also man nimmt die Dose so quer, die Daumen in der Mitte, das kennst du noch, dann drückt man mit den Daumen erstmal eine Beule hinein und dann mit den Fingern von oben und dann quetscht man sie zusammen und dann, das ist die einzige Möglichkeit, wie man mit 3 Falten diese Dose, das hat er vorher genau ausgerechnet, wie man mit 3 Falten diese Dose möglichst klein bringt. Das haben wir dann gemacht. Da gibt es dann ein wunderschönes Video. Da sitzt einer wir sind ja später vom Hotel Silver, hatten in diese Feriensiedlung umgesiedelt. Ja. Da hatte jeder so eine kleine Hütte für sich, voll ausgestattet mit Dusche und Heizung und allem drum und dran.
Kam die erst später eigentlich, diese Feriensiedlung? Gab es die auch schon zu den Zeiten?
Die gab es da auch schon, aber mit ganz primitiven Hütten. Mhm. Aber die sind dann später gebaut worden, 3-4 Jahre später, dann waren die richtig komfortabel.
Ja, ich kenne
die
ja.
Du kennst sie.
Aber ich wusste nicht, dass die auch schon damals.
Ja, ja. Okay. Also, da gibt es ein Video, da sitzt, also eine haben wir natürlich gedreht so, da sitzt einer mit einem Berg voll Dosen auf der einen Seite. Der sitzt da auf der Treppenstufe und faltet Dosen. Und wirft links, faltet links, faltet.
Und was habt ihr so gemacht in Schweden?
Okay, verstanden. Nur am Feierabend natürlich. So, und wir hatten dann mit dem Konsum, so hieß dieser Supermarkt, oder ja, Konsum, mit denen hatten wir eine Vereinbarung, die Schweden sind ehrliche Leute. Wir haben gesagt, hier ist ein Sack, da sind 100 gefaltete Dosen drin, Pfand wieder her. Und so haben wir dann eigentlich die ganzen Jahre wunderbar damit gelebt.
Ich versuche mal eine eigene Erinnerung mit einzubauen und du kannst jetzt gleich mal was zu sagen, vielleicht bin ich auch komplett auf dem Irrweg. Es ist ja so gewesen, logischerweise, damals gab es noch keine EU, ne? Mhm. Und über Landesgrenzen hinaus Bier zu transportieren, war, glaube ich, nicht so die ideale Idee. Mhm. Aber da euer Qualitätsanspruch an Bier doch eher höher war und der Sparwillen groß, habe ich so in dunkler Erinnerung, dass es da so die ein oder andere Transportmöglichkeit gab. Wenn sie strafrechtlich relevant wäre, ist es bestimmt verjährt, somit kann man bestimmt drüber reden. Ja. Aber vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, da war mal was.
Da war mal was. Ja, also Kästbierkasten zu transportieren, das kannst du ja unbemerkt nicht machen. Mhm. Also da gab es keine Möglichkeit. Man muss dazu sagen, also da waren wir vorhin noch abgekommen, dieses 2,8 im Konsum, also in dem Supermarkt, frei verkäuflich, das 4,8 oder unser Bier, auch deutsche Marken oder holländische Marken, hauptsächlich Heineken oder was da so als holländische Marke überall auf der Welt gibt, gab es auch in Schweden. Mhm. Aber im Alkoholladen.
Ah, das ist in Amerika quasi.
Das weiß
hochprozentige
ich, geht nur hochprozentig im Alkoholladen. So, und dann musste man, gerade an Geburtstagen und so, ist man dann halt heimlich in den Alkoholladen gegangen und hat halt dann dieses teure Bier gekauft. Mhm. Das war auch im Alkoholladen frei verkäuflich. Du hast es da jetzt nicht speziell irgendwas gebraucht, aber es gab es eben nicht in dem normalen Konsum. Mhm. So. Also, damit man dann doch, wenn mal jemand wieder Geburtstag hat oder was auch immer, mal wieder ein gutes deutsches Bier hatte, dann hatte jeder Besucher, wir haben natürlich auch immer Besuche bekommen von unseren Top-Managern, die mal wieder den Fortgang der Arbeiten kontrolliert haben, den man gezeigt hat, wo wir mittlerweile stehen. Kurz vor Serienanlauf, sagen wir mal einfach. Jeder Besucher, der dann mit dem Flugzeug erst nach Luleå, so hieß das, oder nach Arvidsjaur geflogen ist und dann mit dem Auto dann uns besucht hat in Arvidsjaur, der musste eine 5-Liter-Dose mitbringen.
Auch die Top-Manager?
Alle, jeder. Da hat sich auch jeder dran im Prinzip jeder dran gehalten. Die wussten das alle. Und die hat man dann ganz ordentlich verzollt bei der Einreise. Das hat halt auch nochmal Geld gekostet. Das war ja nicht unser Geld. Aber jedenfalls hatte man die dann mit Genuss getrunken.
Ah, okay.
Das war das Bier. Jetzt gibt es natürlich dann noch andere Dinge, die waren dann wirklich illegal. Man brauchte in Schweden auch immer mal, wenn man, Mensch, ich wollte mal so ein Snowmobil fahren, unbedingt. Mhm. Und dann haben wir, jetzt sind wir wieder beim Silverhatten, bei dem Hotel, wo wir ursprünglich waren, bei den Tanzabenden lernt man die Jugend kennen aus dem Ort. Und mit denen kommt man halt ins Gespräch, unglaublich freundliche Leute alle. Und die haben gesagt, wir haben gesagt, wir wollten gerne mal so ein Snowmobil fahren. Da haben die gesagt, naja, gegen eine Flasche Schnaps, die kostet da ein wahnsinniges Vermögen. Damals, ich glaube, die Preise sind heute nicht mehr ganz so, aber immer noch hoch
wahrscheinlich.
Hoch. Ja. Also hat man einen Fundus an Schnaps, an hochprozentigem gebraucht, den man gar nicht selbst getrunken hat. Den hat man gebraucht, um die Strecke präparieren zu können. Da hat man gesagt, hier kannst du mir mal den Schneeräumer und so weiter. Mhm. Da kommen wir ja später auch noch drauf auf die Strecken überhaupt. Wir sind ja überhaupt noch nicht weit.
Ich sage ja, das wird ein Zweiteiler auf jeden Fall.
So, und da hatten wir ja, hatte ich schon gesagt, die Reifenleute dabei. Mhm. Was liegt da näher als Schnapsflaschen in Lumpen eingewickelt in den Reifen zu montieren. Die waren sehr schwer, diese Räder, aber die waren vollgefüllt mit Schnapsflaschen. Also nicht alle natürlich, aber so viel man halt gebraucht hat. Es gab dann immer ein Rad, das hat man dann schon erkannt. Wenn man das konnte man kaum heben. Ja. So schwer war das.
Ist es jemals aufgedeckt worden bei einer Kontrolle oder
nie.
Sowas?
Nie. Das ist nie aufgedeckt worden.
Glück gehabt.
Naja, also dass man dann Reifen beim Zoll abmontiert, da hätte man auch zufällig dieses Rad finden müssen. Der ganze Transporter, der war
Das war im Komplettrad drin?
Im Komplettrad.
Ach so, ja. Also nicht nur in der Reifen.
Nein, das war komplett montiert.
Ach, du Scheiße.
Das hättest du auch fahren können, das haben wir natürlich, vermieden.
Okay, wie viele Flaschen waren da drin?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie wir da drin waren, unterschiedlich, weil man hat es ja schon gut einpackt, damit es auch nicht klappert, falls doch jemand mal auf die Idee kommt. Aber das Rad, das war halt extrem schwer. Das wäre eigentlich jedem aufgefallen. Dann, jetzt muss ich. Wenn wir bei Illegalen oder sind, fällt mir natürlich auch mit dem Rad was ein.
Aha.
Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich habe Motorsport betrieben. Mhm. Unter anderem mit einem Opel Monza. Mhm. Und alle Motorsportgeräte haben ja ein sogenanntes Homologationsgewicht. Mhm. Das nennt man die Homologation. Das Auto muss eben muss mindestens so schwer sein. Mhm. Sonst bekommt sie Zulassung nicht. Mhm. Ne? Als oder Tourenwagen mhm. oder Spezialtourenwagen. Und dieser Monza, die haben wir ja aus Rohkarosserien aufgebaut, das Auto mit meinem Kumpel Wastl Weißheidinger zusammen. Vielleicht machen wir ja mit dem auch nochmal was.
Das war auch mal der Plan. Ja.
Aus Rohkarosserie aufgebaut und da lässt man natürlich alles das weg, was man nicht unbedingt braucht zum Rennfahren, was aber auch noch zulässig war. Und dann sind in der Regel diese Autos zu leicht gewesen. Mhm. Was mache ich jetzt? Es war aber auch die Regel ist beim Motorsport damals so gewesen, man darf keine Zusatzgewichte benutzen.
Ach so.
Jetzt war das ein Problem. Was machen wir dann jetzt? Das Auto ist zu leicht. Wir wollen Rennen fahren mit dem Auto, aber wir haben es ordnungsgemäß aufgebaut. Aber das Homologationsgewicht war ein bisschen falsch eigentlich. Mhm. Es war eigentlich zu schwer. und unser Auto war zu leicht. Mhm. Es ging da immer so um 20 Kilo vielleicht, aber man wurde ja auch gewogen,
ja, klar.
Wenn mhm. jemand Protest eingelegt hat. So, das kann ich ja jetzt verraten, ne? Weil wir gerade über die Räder geredet aha. haben. Wir haben ein Wasserrad gebaut. wir haben natürlich das Zusatzgewicht dahin gebracht, wo man es braucht mhm. an so einem Auto. Der ist ja hinten total leicht, mhm. Motor vorne, also brauchen wir das Gewicht hinten. Also haben wir das Ersatzrad, das wurde dann übers Ventil mit Wasser gefüllt. Das Rad war so schwer, das musste man zu zweit hineinheben in das Auto. Das konnte man hinstellen, hat ein bisschen mit dem Finger angetippt und dann ist das Wasser innen geschwappt. Und das schwappte eine halbe Stunde hin und her.
Okay.
Vergesst ihr bitte alles ja. gleich wieder. Wir sind trotzdem gut gefahren und wir sind nicht nur wegen des Wasserrades oft Erster und Zweiter geworden.
Aber das könnt ihr auch nochmal gerne sagen, wenn ihr jetzt nach der Anekdote Bock habt, diesen Rennsport-Podcast mal zu machen. Der liebe Wastl, der ist sehr einzigartig. Das habe ich schon mal im Podcast angerissen. Es könnte sehr speziell werden, aber wenn er da Lust drauf hat, dann machen wir das auf jeden Fall auch nochmal. Und wenn ihr Bock drauf habt natürlich, das könnt ihr gerne nach diesem Podcast hier mal sagen. Und dann kann sich mein Vater mal bemühen, dass der Wastl doch noch mal vielleicht in den Bereich des Podcasts kommt. Genau. Also wir haben jetzt
sind wir total abgeschweift.
Ja, so ein bisschen.
Jetzt bist du dran einfach und sagst, wie macht man weiter.
Also wir sind jetzt bei einer Stunde, paar 50. So üblicherweise haben wir knapp über 2 Stunden. Wir können noch ein paar Minuten reden, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass wir den Podcast in einem Rutsch durchkriegen mit Schweden und so weiter, das ist ausgeschlossen. Mhm. Das heißt, wir würden jetzt einfach noch mal, vielleicht habe ich, oder der Marcel hat auch noch eine Kundenfrage gehabt. Ja. Vielleicht ja, passt aha. die mit rein, dann machen wir so ein bisschen Mix. Und bevor es dann ans richtig eingemachte Eistesten geht, haben wir einen richtig schönen, wie würde man heute sagen, du kennst den Begriff mhm. wahrscheinlich nicht, einen schönen Cliffhanger, wie man heute bei Filmen und Serien sagt, wenn es einen zweiten Teil gibt und am Ende sagt, verdammt, wie geht's denn weiter? Und du hast es angeteasert und jeder sagt so, ja toll, und jetzt dauert es ein halbes Jahr, bis die nächste Serienstaffel mhm. anfängt. Also machen wir einen schönen Cliffhanger am Schluss vorm Eis und dann geht's ins nächste Eis.
Also vielleicht nur noch, um den Abschluss hier oder Anschluss wieder mhm. zu finden. Wir sind also irgendwann im Februar 1973 in Aieplog angekommen, mhm. aufgrund der Empfehlung unserer Chassis-Leute, mhm. die gesagt haben, da gibt es eine Strecke, mhm. die ist geräumt, die könnt ihr vielleicht nutzen. Ne? So weit mhm. sind wir jetzt, weil das wäre ein guter Schnitt. Mhm. Und da gehört eigentlich noch als letzter Schnitt dazu, bevor wir vielleicht noch ein paar Fragen haben, könnten wir die eine Anekdote noch zum Besten geben.
Sag mir noch mal ganz kurz, weil ich habe es auf deinem Zettel stehen. Was für ein See war das denn?
Also, der See heißt Hornavan, mhm. ist der tiefste See Schwedens.
Von ganz Schweden?
Von ganz Schweden. Das ist aber reiner Zufall gewesen. Eignet sich aber genau deshalb besonders gut, weil die Wasserhöhe ziemlich konstant bleibt. Je größer der See, umso aha. weniger ist er ja empfindlich auf Wasserstandsschwankungen. Ah. Im Winter sind ja alle Seen da oben zugefroren.
Mhm, klar.
Und die haben aber trotzdem einen Zu- und Abfluss, der im Winter natürlich immer weniger wird. Mhm. Aber der Abfluss ist immer noch da, mhm, und kleine Seen, wenn da das Wasser abfließt, dann sinkt die Eisdecke immer weiter nach unten. Dann gibt es riesen Risse und Berge von Eis, von Eisschollen. Ja, ja. Und deswegen war der eigentlich besonders gut geeignet. Das war aber reiner Zufall.
Wie tief ist tief?
70 Meter, glaube ich, ist der.
70 Meter tief?
70 Meter tief. Ach so, 70 Kilometer lang.
Hast du nämlich auch noch aufgeschrieben.
Also der war tief.
Auf jeden Fall richtig tief.
Richtig tief, also mehrere 10 Meter, also 40, 50 Meter auf jeden Fall an der tiefsten Stelle. Ich glaube sogar noch mehr.
Ach du Scheiße, okay, das ist schon.
Ja, ja, also da, wo wir gefahren sind, da wärst du restlos abgesoffen.
Okay. Also das ist ganz, du wolltest aber eine Anekdote noch erzählen, hatte ich mit dem.
Da höre ich dann auf bei der Anekdote. Das ist, wir wussten ja gar nicht, trägt das Eis überhaupt? Aha. Wir sind da angekommen an eben diesem Sonntag, laufen da ein. Da ist der See, da sieht man auch Spuren da rein. Also das wussten wir schon, dass da Autos mal gefahren sind. Aber es war schneebedeckt, naja, wie es halt so ausschaut. Da haben wir gesagt, wir haben einen Admiral dabei mit Automatik. Da haben wir den da hingestellt, die Fahrstufe D eingelegt, ausgestiegen und haben ihn einmal auf den See fahren lassen.
Echt?
Und sind
unbemannt?
Nein, sind hinterhergelaufen und geschaut, ob er untergeht.
Ja, ja, aber das Fahrzeug war unbemannt.
Das war unbemannt.
Krass.
Okay. Naja, aber mit in der Fahrstufe D kriechen die Autos genau, und dann ist er so im Schritttempo vor uns hergefahren und wir sind hinterhergelaufen und haben gesagt, naja, passiert ja nichts. Später haben wir natürlich nur drüber lachen müssen, weil das Eis ja einen halben Meter dick war. Da sind LKWs draufgefahren. Ja, sagen, aber wir waren das erste Mal da. Wir waren die allerersten in Aieblock. Da hat noch niemand irgendwie jemand vorher was getestet. Also hat man
krass.
Im Nachhinein muss man wirklich lachen darüber, aber es war so.
Aber jetzt, was für mich ja dann die Frage schon wieder aufwirft, ist, das heißt, ihr habt euch vor Ort auch gar nicht weiter informieren können oder wollen, weil jetzt, es wird ja naheliegen, dass man sagt, hey, da ist ein Einheimischer und sagst so, kann ich da drauf fahren? So,
da war niemand da.
Ach so, weil die einfach
niemand. Am Sonntag ist niemand auf der Straße.
Ach so, weil es ja Sonntag war. Ach so,
Sonntag, okay. Minus 30 Grad, da geht nur jemand raus, der muss.
Okay. Habt ihr euch, das ist vielleicht auch noch spannend dazu, habt ihr euch da in irgendeiner Form vorher angekündigt, dass man da weiß, da kommen jetzt Autotests, oder ist man da hingefahren und hat gesagt, ich mache jetzt einfach, wird schon einer kommen, wenn er was will, so?
Hingefahren, nur Hotel war vorher
gebucht. Ja, ja.
Also das Hotel, klar. Ja. Aber ansonsten wusste da niemand von uns.
Ach ja, krass.
Nein. Wir wussten ja selbst nicht, ob das gelingt.
Ach so.
Das war ja das. Also wären schon andere Leute da gewesen, hätten wir gesagt, ja, wir kündigen uns jetzt auch an. Wir machen das genauso wie A, B, C. Aber wir waren die Ersten.
Krass,
okay. Wir waren definitiv die Ersten. Da gibt es auch genügend Beweise. Da gibt es das Silbermuseum, wo die ganze Lappenkunst, ich sage Lappenkunst, obwohl in Deutschland darf man ja solche Dinge manchmal nicht mehr sagen. Das sind ja die Samen eigentlich. Aber die Lappen, die Rentiere und so weiter da oben betreuen, oder jedes Rentier gehört ja zu einem Lappen. Da haben wir dann auch noch ein paar Storys wahrscheinlich. Und in diesem Silbermuseum waren wir auch an einem Sonntag und haben uns das Museum angesehen. Da ist diese Lappenkunst, hochwertige Silber. Schmuck und so weiter,
daher
nicht so wie heute abgesperrt, das war einfach offen zugänglich. Und da gibt es ein Gästebuch und das war für mich dann immer der Beweis, da steht mein Name und viele andere Opel-Namen stehen genau im Februar da drin und schon 1969, wo eben unser Boss damals diese Strecke ausfindig gemacht hat. Also wir waren definitiv die Ersten. Obwohl natürlich eine Stuttgarter Firma natürlich das nicht auf sich sitzen lassen hatte können und sie behaupten immer wieder, sie waren schon viel früher in Aieblock, was aber definitiv nicht stimmt. Die waren mindestens 2-3 Jahre später nach
uns da. Aber ich meine, das kann man ja auch mal an der Stelle sagen, auch wenn du dich immer bescheiden gibst, aber nicht umsonst gehört da auch noch eine spezielle Auszeichnung dazu bei dir.
Ich sag's lieber selbst.
Du willst es nicht selbst sagen. Du bist nämlich Ehrenbürger der Stadt Aieblock. Ist es eine Stadt mittlerweile?
Naja.
Der Stadt
der Gemeinde Aieblock.
Genau, richtig. Cool. Also dementsprechend. Das kommt jetzt ja auch nicht, weil man der Zehnte war da oben.
Das kommt einmal daher, dass ich wirklich halt der Erste war und dass viele nachgezogen sind. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, die wären nicht ohne uns auch hingekommen. Das kann niemand sagen. Weiß niemand. Ja. Aber wir waren dort und über die Firma Teldex, später Bosch, wussten natürlich alle anderen Automobilfirmen, die auch ABS entwickelt haben, da waren doch mal die Opel-Leute da. Ja. Und da fahren wir auch hin.
Und das ist halt mittlerweile eine Millionenindustrie.
Das ist mittlerweile eigentlich, ich kenne überhaupt keine Firma, die nicht dort ist.
Ja.
Doch.
Ja?
Firma Teves Frankfurt hat ja auch dann später ABS entwickelt. Ja. Gehört zu Conti mittlerweile, Conti. Und Conti ist in Avizsaur. Das ist diese Art vorher, wo der Flughafen ist. Und die haben dort ihr eigenes Testgelände gemacht.
Aber das alle sind anderen sind in Eilblock.
Also, sagen wir mal wirklich, 90% aller Automobilfirmen, ob Japaner oder Amerikaner oder Franzosen, alle sind in Eilblock.
Alle mit eigenen Bereichen.
Also mittlerweile hat jeder ein eigenes Testgelände. Ja. Zu den Anfängen, also wir hatten sowieso unser eigenes, das machen wir ja dann später. Ja. Aber dann ist ja eine Industrie entstanden, die diese Strecken präpariert hat. Und am Anfang haben die für alle Firmen was gemacht. Aber das ist dann immer weiter, immer größer geworden. Und jetzt hat jede Firma ihr eigenes Testgelände.
Also daher auch halt, auch wie du schon richtig sagst, natürlich kann keiner wissen, was ohne euch gewesen wäre. Aber de facto ist es so, dass die Autoindustrie mit Sicherheit auch einen gewissen Wohlstand für die Region gebracht hat.
Ja.
Nicht nur einen gewissen, sondern einen sehr großen mit Sicherheit, weil da hängt ja nicht nur Tourismus und alles drum und dran. Also somit das ist schon ganz spannend eigentlich. Ja.
Zum Abschluss für mich, dann sage ich jetzt nichts mehr zu dieser Ehrenberger-Geschichte. Es ist halt nun mal so, das ist auch nichts Besonderes,
aber ist auch nicht
ein zweiter Grund oder einer der Gründe, warum ich dann neben anderen, der Herr Jonner, von dem wir ja auch schon viel geredet haben, ist es auch und noch ein paar andere Leute von Bosch, also ich bin da nicht alleinstehendes Merkmal. Bei mir kommt dazu, dass wir ja zu dem damaligen Zeitpunkt dann zu GM gehörten, irgendwann.
Ja.
GM hat Opel übernommen.
Leider,
Und da gehört auch Saab dazu. Und Saab hatte ein eigenes Testgelände in, fällt mir dann wieder ein, spielt aber keine Rolle, in der Nähe von Avizsaur. Und dann wollte GM natürlich sagen, ja, Saab hat ja auch ein Testgelände. Warum zahlt ihr Streckenpräparierung in Eilblock? Opel, wenn Saab auch ein Testgelände hat. Ihr müsst dahin. Ich kann nur sagen, mit vielen Winkelzügen und Begründungen und was auch immer, ist es mir halt gelungen, dass die Firma Opel in Eilblock blieb und später Saab nach Eilblock gekommen ist. Dann kam später Fiat dazu, gab es ja auch dann, Opel, Fiat und so weiter. Also ich habe schon damit, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele, die sonst woanders hingegangen wären, auch in Eilblock gelandet sind. Und das hat man dann halt honoriert.
Das ist ja auf mehr als recht.
Naja, also
ja
gut.
So,
aber denkt euch nichts dabei. Das ist in Schweden, naja.
Du meinst, da wird man schnell Ehrenbürger?
Sagen wir es einfach so.
Okay, könnt ihr euch selbst einen Reib draus machen. Marcel, du hattest vorhin schon eine Frage, die ich dachte, dass sie es wäre, aber nicht gewesen ist.
Und zwar noch eine Frage von Ms. Lovely. Wurden früher hauptsächlich Benziner als Testfahrzeuge genutzt, in Klammern wegen Kälte?
Deswegen nicht. Es war eigentlich so, dass wir unsere Fahrzeuge, die wir hatten damals als Anfang, im Anfang, das waren Benziner. Das kam später auch Diesel dazu. Einfach deshalb, weil das Steuergerät, zumal es später in Verbindung mit ESP ja auch einen Eingriff in das Motormanagement erforderte, dass die Motorleistung weggenommen wird und so weiter, dann musste man ja in das Motorsteuergerät eingreifen. Und deswegen mussten wir ja in unseren Testfahrzeugen zwangsläufig Benziner und Diesel haben, weil das Motorsteuergerät eines Benziners ja sich gravierend von einem Diesel unterscheidet. Und deswegen hatten wir auch Diesel. In Schweden hat da oben in den Regionen jedes Auto einen Motorheizer. Und die hatten wir in unseren Autos natürlich auch. Egal ob Benziner oder Diesel. Das war die erste Aktion, unsere Testfahrzeuge mit Motorheizern auszurüsten. Und auf dem Weg nach Schweden, an jedem Hotel, wo wir Station gemacht haben, gibt es einen Parkplatz. Da steht wie eine Parkuhr eine Steckdose. Also das ist gang und gäbe.
Haben wir in Kanada auch gerade gesehen, wo wir waren.
Kennst du
auch da, wo wir im Hotel waren, haben wir erst gedacht, was ist das denn? Überall hingen so Kabel raus, gingen an die Pickup-Trucks irgendwie. Und das, was ist das? Und nachher habe ich es kapiert dann das.
Das ist unmöglich, also einen Diesel bei, also wenn es mal wirklich, wir hatten schon, greifen wir doch wieder vor, wir hatten dann schon Phasen, wo wir erlebt haben, zum Beispiel, also minus 30 Grad ist ja schon ordentlich was, da läuft ein normaler Diesel nicht mehr an. Und wir hatten ADAC-LKWs, die haben unsere Autos auch hochtransportiert zum Teil, also haben wir noch vergessen, Autopflege war noch eine Verbindung. Das ist das nicht. Die kamen also mit Autotransportern, die logischerweise Dieselfahrzeuge sind, da oben an. Und die sind dann oft nach einer Woche wieder heimgefahren und haben andere Testfahrzeuge andere hochgebracht, andere zurückgefahren. Mhm. Die haben, wenn es richtig kalt war, in diesem Feriendorf Kraja, abseits ein bisschen, eine Woche lang den Motor laufen lassen. Der wäre nicht mehr angesprochen.
Das ist in Alaska auch so, tatsächlich.
Der lief, eine Woche lief der Diesel.
Genau, habe ich schon oft gelesen, in Alaska stehen die, die gehen nachts nach Hause, fahren hin, steigen aus dem Auto aus, Auto läuft die gesamte Nacht durch, damit es am nächsten Tag einfach wieder anspringt, das Ding, sonst ist halt vorbei.
Und jetzt noch, das war glaube ich auch so eine Frage, wie die Autos transportiert worden sind, oder?
Aber kannst du trotzdem erzählen.
Hat er doch gesagt, am Anfang auf der Achse gefahren, also hochgefahren.
Ja.
Später haben wir gesagt, wir transportieren sie mit Zug.
Ah.
Waggons, wo unten und oben Autos standen. Ja. Und immer wenn die Autos oben ankamen, war ein Teil dieser Autos gesprenkelt mit Flugrost.
Ah,
und jetzt Verbindung zu deinem oder unserem Job hier.
Das ist
Flugrost. Das kommt von der Oberleitung.
Genau. Da Klassiker.
Da ist Raureif drauf und dann die Schleife. Und die Autos, die haben das ging ja nicht mehr weg. Also damals kannten wir noch nicht die Firma Autopflege.
Schade.
Hätten selbstverständlich ein Mittel gehabt.
Absolut.
Ist aber Express.
Das Lustige ist tatsächlich, dass das bis heute so ein Running Gag ist, oder heute nicht mehr so, aber es war eine Zeit lang so bei uns in der Beratung, dass Leute gesagt haben, ich habe diesen roten Flugrost und diese roten Punkte drauf, ich weiß nicht, wo die herkommen. Und meine Standardfrage war, sind sie zufällig Pendler? Ja, wieso? Sag ich, dann parken sie am Bahnhof irgendwo, wenn sie morgens zur Bahn gehen?
Exakt.
Genau, so, alles klar. Und das ist genau dieses Thema, genau,
Und da kannst du dir dann vorstellen, 1000 Kilometer oder mehrere 1000 Kilometer. Und es waren immer die dann oben standen. Ja. Die unten, das haben wir aber erst später rausgefunden. Ja. Am Anfang denkst du ja nichts dabei. Du lädst die Autos ab, stehen da 5, 6, 7 Autos herum und einige davon sind total gesprenkelt. Die waren doch in Rüsselsheim nicht so. Bis wir dann drauf gekommen sind. Diese Flugrost.
Hatten die Autos?
Dann haben wir sie später abgedeckt. Ganz einfach. Ne? Also wir haben sie halt mit Planen zugedeckt.
Ah ja, okay.
Dann war das erledigt.
Welche Farben hatten die Autos gehabt? Ja, muss jetzt nicht, aber.
Also es war nicht spezifiziert, oder?
Nein,
also
nein, nein. Das waren,
was da war. So.
Das waren beliebige Farben eigentlich.
Damals hat man sich noch was getraut. Wahrscheinlich.
Okay, dann, was ich sagen würde, wir greifen noch vielleicht ein paar Bremsfragen einfach raus, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen mit Eistest, ich glaube, das geht ins Uferlose noch. Aber du hast gemerkt, ne?
Ja,
man kann Zeit im Podcast.
Ja, es liegt ja nur an dir.
Also das Lustige ist, das werde ich auch garantiert in meinem Vorwort sagen, aber das zeigt, wie spannend der Podcast ist. Immer wenn wir Gäste haben, die ein spannendes Thema mitbringen, ist ja nicht zum ersten Mal so, dann sieht man in meiner Kurve der Sprache, ich habe hier vor mir meinen Rechner stehen, wo man den Pegelausschlag sieht man, dass überraschenderweise mein Redeanteil der geringere ist im gesamten Podcast.
Was für ein Wunder.
Das ist tatsächlich, aber man soll ja auch mal vielleicht vermuten, jetzt weiß man, warum wir verwandt sind miteinander, ne? Wir beide gerne reden. Aber das ist, glaube ich, ganz spannend. Also deshalb,
Also zurück zur Frage.
Genau. Das will er auch ablenken. Also einmal nochmal an dieser Stelle, damit das von vorab schon ist, weil ich hatte diesen Podcast ja schon immer wieder mal so angekündigt, dass wir sowas vorhaben. Unser lieber Kunde, der Thomas, alias opel.rekord.e.de, also Opel Rekord. Man kann sich auch denken, warum er so heißt. Das heißt ja nicht, weil er das Auto nur gut findet, sondern weil er auch einen hat. Hat nur gesagt, einfach nur ein Dank im Voraus, schön, dass es klappt.
Klasse, Dankeschön auch zurück.
Cooles Auto übrigens, das der habe ich noch nie live gesehen, gell?
Nee.
Immer nur Bilder. Das wäre mal nächstes Mal muss er mit dem Opel Rekord hierher kommen.
Ja, tatsächlich ist aber auch ein bisschen schwierig.
Ja, warum?
Ich glaube, Auto ist er nicht angemeldet, hat irgendwie nur so Kennzeichen, womit er auf Treffen fahren kann. Ja, gut,
dann hier Treffen, Autopflege 24.
Ja, aber keine er will nicht unbedingt durch Stuttgart mit dem Auto durch.
Okay.
Weil da hinten ja dann doch mal ordentliche Sachen rauskommen.
Ah so, okay. Naja gut, okay. Wie auch immer, trotzdem ist es ein schönes Auto. Und ich glaube, da gab es, das muss ich mal kurz einordnen, das kannst du besser. Du hast ja vorhin vom Senator hast du gesprochen und vom, was war noch, Admiral, glaube ich?
Nicht Senator, Admiral Commodore.
Ah, okay. Und wo taucht denn dieser
Das ist der Rekord E, ne?
Was du genau. Da, ja. Das ist, war der danach oder davor? Also in diesen Aufzählungen?
Danach.
Danach, okay. Warst du mit so einem Auto auch mal oben?
Ganz sicher.
Ja?
Ja, wir haben ja, ab dem Zeitpunkt haben wir ja jedes neue Modell.
Ach so, klar, weil es natürlich aufs Auto angepasst wird.
Jedes neue
okay.
Modell.
Genau. Ah, okay. Ja, ja. Also siehst du mal, lieber Thomas,
ja.
Opel Rekord war auch schon in Eyeblock.
Ganz klar.
Ich hätte auch noch zwei.
Eindeutig.
Ich würde wahrscheinlich die zwei ineinander packen. Und zwar, einmal fragt Adrian Nagel, können Bremsen bei extremen Minustemperaturen einfrieren, beziehungsweise die Bremsleitung?
Jein. wenn die Bremsflüssigkeit vorschriftsmäßig gewechselt wird und kein Wasser enthält, dann kann das nicht passieren. Aber wenn man 10 Jahre und länger die Flüssigkeit da drin hat, dann, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, dass die Flüssigkeit sich immer mehr mit Wasser anreichert. Das Wasser, das verdünnt sich letzten Endes mit Wasser. Das Wasser löst sich in der Bremsflüssigkeit. Und je mehr Wasser dann drin ist, umso größer ist diese Gefahr natürlich da.
Nein.
Aber deswegen verwenden wir in Europa Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, weil sich das Wasser da drin löst. In Amerika ist es oft bei Militärfahrzeugen dummerweise so, dass die das auf Silikonbasis machen und es löst sich das Wasser nicht. Hm. Und wenn man da nicht wechselt oder nur reine diese Silikonbasisflüssigkeit drin hat und stattdessen auch Wasser, dann ist es bei minus 10 Grad schon,
ach du Scheiße,
verschließt es irgendeine Bohrung und dann geht nichts mehr.
Oha, okay.
Also deswegen auch der Grund, warum wir nicht Silikonbasis, sondern Glykolbasis nehmen in der Bremsflüssigkeit, weil das Wasser da drin, also grundsätzlich muss man sagen, die Gefahr besteht nicht.
Okay, alles klar.
Gut, geht wieder.
Okay, dann hast du, wolltest du noch eine zweite, Marcel, oder soll ich
mal? Ja, und zwar die Frage links daneben, und zwar Vierradpflege fragt, welche Auswirkungen hat Kälte auf das Verhalten des ABS?
Kälte aufs ABS-Verhalten.
Wie sagt man immer so schön? Eigentlich nicht. Natürlich ist es so, dass diese Bremsflüssigkeit, von der wir gerade ja gesprochen haben, bei Kälte auch ihre Viskosität ändert und wird also dickflüssiger, wenn auch nur in geringen Maßen. Deshalb nimmt man ja dieses Glykol, was ja auch im Kühler zum Beispiel ähnlich drin ist. Das ABS, wenn es wirklich extrem kalt ist, wird etwas ruppiger, weil einfach die Flüssigkeit etwas dickflüssiger ist und durch enge Bohrungen muss. Aber der normale Kunde wird das nicht merken. Das können wir mit Messgeräten feststellen, können sagen, da müssten wir vielleicht die Bohrung ein bisschen größer machen. Aber alles, was in Serie ist, kann man definitiv ausschließen, dass das von der Kälte her das ABS beeinflusst.
Ah, ja.
Also die Temperatur. Wir reden jetzt nicht über Straßenoberflächen.
Okay, das ist ja schon der liebe Berghahn, auch ein sehr, sehr treuer Zuhörer von uns, hat auch eine schöne Frage gehabt. Die können wir jetzt doch wieder mal auf das Schweden-Thema noch ein bisschen reinbringen. Der fragt, warum ist Schweden bevorzugt für solche Tests? Welche speziellen Bedingungen hat man dort? Hast du natürlich mit dem Eis jetzt schon angesprochen, aber gibt es noch andere Bedingungen oder andere Gründe?
Wo gibt es denn in Mitteleuropa zugefrorene Seen, die so dick mit See zugefroren sind, außer in Russland vielleicht noch, da wollen wir ja im Moment schon gleich gar nicht
hin. Wird auch schwierig.
Im Übrigen hat man das damals schon überlegt, nach, wie heißt es, in Russland, hinterm Ural, irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber eigentlich ist von den mitteleuropäischen Ländern Schweden das Einzige. Oder Finnland, es gibt auch noch Firmen, die nach Finnland fahren.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja. Okay. Rovaniemi ist eine Stadt, da gibt es auch noch Leute, die da aus anderen Gründen Motorerprobung, weil Eyeblock überfüllt ist.
Ja, okay.
Also in Eyeblock sind mittlerweile wirklich nur noch Bremse. Und alles, was im weitesten Sinne damit zu tun hat. Aber wenn jemand was anderes erproben will, dann will er nicht auch noch nach Eierblock, weil er diesen See nicht braucht. Er braucht ja nur die tiefen Temperaturen. Und da fahren die dann nach Finnland beispielsweise. Aha. Oder Norwegen. Aber Norwegen ist ja von der Geografie her schlecht, weil das ist ja ziemlich bergig, insbesondere oberhalb des Polarkreises. Da gibt es ja auch keine Seen in dem Sinn.
Okay, aber die also ein anderer Vorteil ist ja auch noch, auch wenn durch Klimawandel und so weiter sich das Thema ein bisschen verschlechtert natürlich, aber ihr habt natürlich sehr lange da diese Bedingungen, ne, in Schweden. Das ist ja auch so ein Thema.
Zumindest war es vor der vor dem Klimawandel, den man auch da oben spürt. Ich habe ja noch viel Kontakt mit Leuten, die immer noch da hochfahren. Ist es so, dass man ab Dezember, das war ungeliebt, weil es ja kurz vor Weihnachten war, aber man ist da schon ungern hingefahren, aber ab Dezember konnte man auf das Eis. Und ich bin persönlich schon mal im Mai, Anfang Mai, fast wie jetzt, noch in zwei Wochen, auf dem Eis gefahren. Allerdings dann nur noch nachts, wobei nachts im Mai nicht mehr Nacht ist, da geht ja die Sonne praktisch kaum noch unter. Und am Tag ist das Eis dann schon weich geworden. Also man konnte immer nur in den Nachtstunden fahren, da war es noch knochenhart gefroren.
Das ist halt schon lange Zeit.
Aber das ist eine lange Zeit. Ja, okay. Und nur deswegen eigentlich, es gibt sonst keine Ära hier auf der Nordhalbkugel. Jetzt höre ich aber dann wirklich auf. Wir sind schon nach Neuseeland geflogen. Wir haben Autos dahin geflogen, weil man im Sommer, wir haben noch ein Problem entdeckt, kurz vor Serienanlauf. Wir müssen das Problem lösen. In Schweden ist Sommer. Wo fahren wir dann hin? Also sind wir mit 2 oder 3 Autos, haben wir ins Flugzeug und sind nach Neuseeland, weil das eben auf der Südhalbkugel ist. Und auch in Neuseeland gibt es Seen, die zufrieren im Winter, im dortigen Winter, und haben dort die letzten Versuche gefahren.
Krass. Das ist natürlich auch nicht der nächste
Weg. Das hat Geld gekostet, aber es musste sein, sonst hätten wir den Serienanlauf nicht geschafft.
Ah, okay, krass. Okay. Was haben wir denn noch? Kommen wir mal noch ein paar allgemeine Bremsfragen, oder?
Ja, dann gucken wir mal. Ich hätte auch noch.
Ja, dann hau raus, Marcel.
Und zwar wieder eine Frage von Mrs. Lafli. Gelochte oder geschlitzte Scheiben? Vorteile bei STVO-konformen Fahren oder reine Optik?
Also ob du einen Vorteil hast von gelochten, geschlitzten Scheiben, wenn du STVO-konform fährst, also nicht Rennsportbetrieb, vermute ich
mal. Also nur Landstraße, Bundesstraße, Autobahn.
Also ob man in der normalen Straßenverkehr Vorteile hätte, weil im Rennsport gibt es sowas ja durchaus, oder ob es da wirklich nur um die Optik geht.
Die Frage hat sie ja fast schon selbst beantwortet, indem man sagt, nur im normalen Straßenverkehr. Da ist es Optik. Da braucht man sowas definitiv nicht. Aus Gründen der Wirksamkeit oder was auch immer. Aber im Rennsport oder wenn man eben auch nicht selbst so fährt, da muss man aber dann schon. Es ist auf normalen, zugelassenen Straßen ist es meiner Ansicht nach kaum möglich, ein Auto in solche Bereiche zu bringen, dass man es nur noch mit gelochten oder geschlitzten Scheiben schafft.
Was hätte das überhaupt für einen Vorteil für alle, die sagen, keine Ahnung, was da überhaupt...
Eine Kühlung einfach. Geht die um Bremsscheiben Kühlung. Werden halt nicht so schnell heiß. Also die werden halt besser gekühlt noch. Das ist der ganze Grund. Aber hat auch Nachteile von Belagverschleiß her, das kann man sich aber jeder vorstellen.
Und auch Geräusch wahrscheinlich auch, oder?
Nicht unbedingt. Das hängt mit der Belagpaarung zusammen. Also das kriegt man schon hin, dass die keine Geräusche machen. Aber
da gab es doch auch mal, ich weiß aber nicht, ob man das erzählen kann. Wenn nicht, dann sag einfach, dass es zu intern ist. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich meine, es gab in der Historie bei Opel mal eine Situation bei einem Serienfahrzeug, wo, ich weiß jetzt nicht, ob es diese ATE Power Discs waren, aber irgendeine Bremse unbedingt in das Auto sollte, wo du auch vehement dagegen warst und wo es im Nachgang sich... Vielleicht habe ich auch falsch in Erinnerung. Aber da war irgendeine Geschichte, wo du gesagt hast, ich war immer dagegen, das zu machen, aber das musste, weil das so ein sportliches Modell ist.
War das nicht vielleicht die Handbremse?
Nee, das ging um irgendwas mit der Bremse.
Also das mit der Hinterradbremse, mit dem speziellen Kombisattel.
Das
meinst du jetzt nicht? Nee,
also ich habe irgendwas in Erinnerung. Ich hatte die, glaube ich, sogar auch mal auf dem Corsa damals, auf dem GSI, diese ATE Power Discs. Das ist auch so eine Bremse, die ist zwar nicht gelocht, aber die hat so komische Dings drin und ich meine, es gab mal irgendein, ob das jetzt ein Vectra i500 war oder irgendein sportliches Modell auf jeden Fall, wo irgendwas in dieser Art verbaut wurde, was nachher zu Problemen führte und du gesagt hast, ich habe von Anfang an gesagt, dass, aber vielleicht ist es auch falsch im Gedächtnis.
Also da, ich erinnere mich jetzt nur noch an eine Scheibe, wo wir wie ein Ventilator so Kurven.
Ja, drin hatten. Das ist die Powerdisc.
Das ist
die. Die geht wirklich wie so eine Kurve, eine Welle durch den Belag durch. Und ich meine, die hätte es auch in der Serienausstattung mal gegeben.
Ich glaube, da gab es auch ein Problem, dass man dann eine linke und eine rechte Scheibe gebraucht hat, weil sonst der Reibwert anders ist, links und rechts, weil die Form ja irgendwie ein. Ja,
irgendwas, aber.
Irgend okay, sowas
dann,
war. Aber
okay, dann.
Da bin ich jetzt im Moment leider auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Dann fragen wir nochmal, weil das passt auch noch dazu, dann haben wir das vielleicht auch noch drin und dann können wir, glaube ich, auch Schluss machen für heute, würde ich sagen, sonst haben wir dann vielleicht doch nicht genug für den zweiten Podcast. Nochmal unsere liebe Mrs. Lovely, Bremsen-Upgrade, also wenn du selbst deine Bremse verbessern willst, in Klammern größere Scheiben, reicht nur vorne oder rundum wegen der Balance oder Balance?
Hat sie schon genau erkannt, es reicht nicht. Man kann nicht einfach vorne Bremsen erhöhen, vergrößern, womit ja auch die Wirksamkeit dann anders ist und hinten nichts machen. Wir fahren jahrelang vor Serienfreigabe, fahren wir Bremsabstimmungen, damit die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse gleich bleibt. Wenn ich jetzt vorne die Bremskraft erhöhe, zum Beispiel größere Scheiben und Sättel, dann bremst ja die Vorderachse mehr als die Hinterachse. Das würde man in diesem Falle gar nicht so sehr merken, weil das Auto ja sicher dann auch ABS hat. Aber es würde dann bei einer ABS-Bremsung immer erst die vordere Bremse belastet und die hintere würde gar nichts machen, weil ja die vordere Bremse viel stärker ist. Also ich habe nur vorne Verschleiß. Auch der Bremsweg würde länger werden, weil ja die Hinterradbremse im Verhältnis zu wenig macht oder die vordere zu viel.
Ja, klar, macht ja eigentlich auch Sinn.
Also man kann das durchaus machen vorne, aber man muss dann im gleichen Verhältnis hinten auch erhöhen. Und diese Abstimmung, die wird ein Privatkunde nicht so ohne weiteres hinbekommen.
Aber ist es so, dass du sagen würdest, man würde es zu einem eklatanten Nachteil verändern oder sagst du, auch das kriegt ein Privatkunde so gar nicht mit, wenn das jetzt dann doch.
Er kriegt es deswegen nicht mit, weil das Auto ABS hat. Und deswegen wird er sowieso, wenn er voll auf die Bremse steigt, beide Bremsen wieder in Betrieb bringen.
Ja.
Aber vom Verschleiß her würde er merken, dass er immer nur vorne Beläge braucht und hinten praktisch nicht. Weil die hintere, dann wird die hintere Bremse einrosten. Die wird festgehen, weil sie ja nicht betätigt wird. Ich bremse ja nur nach vorne. Also insofern ist das nicht unbedingt eine glückliche Lösung.
Okay, alles klar. Ja, also ich würde sagen, dann heben wir uns die restlichen Fragen fürs nächste Mal auf, weil wir haben nette 2:20 geplaudert.
Toll.
Hättest du das jetzt so nach der Zeit gedacht, dass schon so lange ist vom Gefühl her?
Nein, hätte ich nie gedacht.
Weil das ist tatsächlich die Erfahrung.
Aber es war interessant, auch die Fragen. Ich freue mich auf weitere Fragen und ich hoffe, ich kann das auch beantworten. Nicht alles weiß ich.
Das ist nicht schlimm. Man kann auch mal sagen, man weiß es nicht. Das ist, aber das, also wenn jetzt, das wird jetzt ja am kommenden Sonntag gesendet, schon die erste Folge, ne? Die kommt jetzt am Sonntag. Also wenn jetzt in der Zwischenzeit dann das gehört habt und sagt, oh verdammt, hätte ich das gewusst, dass ich da Fragen stellen kann, sieht ja nicht jeder unsere Instagram-Sticker drin, dann könnt ihr uns gerne noch was schicken, weil, ne, wenn es möglich ist, beantworten wir oder du natürlich, ich bin da fein raus, die Fragen gerne noch in der nächsten Folge. Wir gucken mal, wann wir die aufnehmen können. Aber nur mal da noch mal kurz darauf zurückzukommen, das ist ganz lustig, weil alle Gäste, die hier waren, wenn wir dann irgendwann sagen, wir müssen mal aufhören, wieso, wie lange sind wir denn schon dabei? Und dann sagst du ja 2:20, die gucken einen an und sagen, das ist nicht dein Ernst. So, das ist, aber das zeigt aber auch, dass es ein kurzweiliges Thema ist, wo man schön drüber reden kann und auf jeden Fall spannend. Also ich finde, das bin mir ganz sicher, das wird viele Leute interessieren.
Ja,
also
mich würde es auch freuen, wenn es viele Interessenten dafür gäbe.
Genau, und da ganz wichtig, denkt an den Motorsport-Podcast. Weil,
ohne euch.
Also mindestens den Wastel, den darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Das, ich habe zwar ein bisschen Angst davor, aber
Ich habe ihn im Griff.
Ich bin gespannt. Es könnte auch durchaus das ein oder andere Sprachproblem geben, würde ich sagen.
Ihr könnt ja schon mal googeln nach Johann Weißheidinger.
Gibt es da Google-Ergebnisse?
Ja, ganz sicher. Er war ja mal deutscher Rundstreckenpokalsieger. Dank meiner Hilfe auch, muss ich dazu sagen. Ich habe das soweit nicht geschafft, aber zumindest mal ein paar Mal den Opel Sportpokal gewonnen. Ich war auch mal nicht übertreiben, hessischer Rundstreckenmeister. Einmal oder gar zweimal, einmal alleine und einmal mit Johann Weiß-Heidinger zusammen. Also ich kenne den gut. Mhm. Ein Österreicher, wie er leibt und lebt.
Mit hessischem Einschlag, das ist sehr speziell.
Ja, 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 das stimmt. Ich hoffe, ihr habt auch meinen fränkischen Dialekt etwas verstanden.
Ich wollte vorhin schon sagen, du redest erstaunlich Hochdeutsch. Man darf hier ruhig, wir reden ja auch hessisch.
Ja, ne? das ist
absolut okay. Also von daher, alles gut. Genau. Nee, cool. Also dann schon mal danke, dass du heute schon mal da warst.
Ich sag Servus, wie am Anfang.
Siehst du, Servus. Und Marcel und ich verabschieden uns auch. Und viel Spaß da draußen beim Zuhören. Feedback geben, ganz wichtig. Und auf jeden Fall bei der nächsten Folge einschalten, weil dann geht es buchstäblich aufs
Eis.
Dünne Eis, wollte ich schon sagen. Da könnte es eine Anekdote geben mit dünnem Eis. Mhm. Die ist auch ziemlich krass, muss ich sagen. Ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich weiß gar nicht, wann ich diese Geschichte gehört habe. Das muss schon 15 Jahre her sein, wahrscheinlich, aber selbst die habe ich mir behalten, aber das ist jetzt unser Cliffhanger fürs nächste Mal, die gibt es jetzt nicht mehr, da müsst ihr jetzt dranbleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten und dann gibt es Geschichten vom Eis aus Schweden und Fragen zur Bremsenentwicklung, weil das ist auch eine tolle Frage, über die Bremsenentwicklung, wie sich das entwickelt hat, also gibt es noch ein paar schöne Sachen und da reden wir beim nächsten Mal drüber. Genau, gehabt euch wohl, bleibt gesund und freut euch des Lebens und der Autopflege und wir hören uns in einer Woche wieder.
Tschüss.
Ciao, ciao und
Servus.
Ciao.